Mike gegen Mola, Mike gegen Almklausi, Mike gegen den Rest der Welt. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der ersten Woche vom Sommerhaus der Stars 2021. Wir werden natürlich wesentlich ausführlicher werden in unserer Zusammenfassung und werden uns alle drei Folgen genauestens zu Gemüte führen. Außerdem haben wir eine Serie bei Netflix geguckt.
Genau, es kam nämlich die dritte Staffel von Sex Education raus und wir haben uns die natürlich angeguckt und mal unter die Lupe genommen, ob sie ihr hohes Niveau halten konnten.
Außerdem klären wir wichtige Fragen aus der Welt des Fernsehens, wie zum Beispiel, macht RTL ein weiteres Sommerhaus light? Wo findet das Dschungelcamp statt und welchen Klassiker holt RTL sonst noch in sein Programm zurück? Dazu erfinden wir ein eigenes Format bei Vicky und die starken Shows, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Freitag zu einer ganz besonderen Folge dieses Podcasts Fernsehen für alle, denn wir schreiben den Freitag nach der ersten Sommerhauswoche. Und Woche ist ja in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen, denn es ist wirklich eine Woche gewesen. Drei Folgen des Sommerhaus der Stars liefen bereits und dazu habe ich mir jemanden eingeladen. Sie ist the Queen of fucking everything. Hier ist Jana.
Gumo, ich bin ganz überwältigt von der Woche, muss ich sagen. Ich bin jetzt echt froh, dass ich hier eingeladen bin, sonst wüsste ich wieder nicht, wohin mit mir.
Ja, dazu ist die Folge auch gedacht, also quasi als sicherer Hafen für uns, um über diese Woche zu reden, denn ja, es hat sich wieder einiges aufgestaut und wir sind gleich mitten im Thema. Wir müssen gar nicht groß Einleitungsworte dafür finden, denn die Stimmung, die hat uns natürlich auch nicht kalt gelassen, die da herrschte und es war ja jetzt nicht, sage ich mal, zu erwarten, dass es wieder so gleich scharf losgehen würde nach dem vergangenen Jahr, wo man erst dachte, okay, das war eine Ausnahmestaffel, wo es anscheinend wirklich alles ausgeartet ist und man hat sich auch danach bei RTL so ein bisschen für diese Staffel geschämt und so. Und deswegen dachte man, okay, das wird jetzt so ein bisschen eine Staffel, die mit angezogener Handbremse vorgeht. Hat es für dich diesen Anschein gemacht, diese Staffel oder diese ersten drei Folgen, die wir jetzt schon gesehen haben von dieser neuen Staffel?
Nee, absolut nicht. Vor allen Dingen, also man könnte ja sagen, okay, man kann das nicht immer beeinflussen, da kommen irgendwelche Konflikte halt einfach auf. Aber das war ja so offensichtlich halt auch schon, die Bedingungen festgelegt, also durch die KandidatInnen und deren Vergangenheit, war das ja, glaube ich, schon sehr gewollt, dass es da auf jeden Fall kracht. Also hat mich überrascht, aber jetzt auch nicht enttäuscht.
Ja, wir kommen gleich zu dem Casting, was ich dann, nachdem wir erstmal dachten, okay, was sind das jetzt für Leute, warum genau die? Das hat sich ja dann sehr schnell wieder als eigentlich ziemlich genial herausgestellt, beziehungsweise schon sehr berechnend zusammengestellt, dieser Cast. Genau. Aber wir machen noch mal einen Schritt zurück zu unserer Gefühlslage nach diesen ersten drei Folgen. Wie geht's dir denn jetzt danach? Also du hast schon gesagt, hast Redebedarf und so weiter, aber sag ich mal, war es denn grundsätzlich für dich jetzt eher ein negatives Erlebnis oder hast du Spaß gehabt in den drei Folgen?
Nee, also noch nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht oder noch mehr ausartet, dass es mir dann wieder zu anstrengend ist. Aber die drei Folgen jetzt fand ich schon ganz gut und auch komischerweise nicht zu viel, obwohl ich mir gedacht habe, dass ich wahrscheinlich schon nach der ersten Woche komplett down bin, weil das einfach viel zu viel ist. Aber ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, dass es jetzt, um das mal vorzugreifen, dass es drei Tage hintereinander lief.
Nee, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich ganz gut fand, wie das auch jetzt übertragen wurde oder jetzt im Fernsehen lief. Also diese mega lange Folge am Dienstag, ne, unterbrochen durch Pina Atalay mit RTL Direkt, die zwischendrin wie so eine Länderspielpause, ne, in der Halbzeitpause wie so irgendwie gewirkt hat, wo man kurz mal so durchatmen konnte und auf Klo gehen konnte und so. Und dann geht's wieder zurück in den Wahnsinn vom Sommerhaus. Also diese Mega-Folge am Dienstag, dann diese kürzere Folge am Mittwoch mit zwei Spielen und dann nochmal jetzt am Donnerstag gestern dieses Nachspiel eigentlich, ne, diese Exit-Challenge stattfand, aber ansonsten nicht viel los war. Wir müssen sagen, wir nehmen am Donnerstag vor der TV-Ausstrahlung auf. Das heißt, wir haben eine Sache noch nicht gesehen und zwar am Donnerstag gibt's ja jetzt immer einen Talk, ich glaube mit Frauke Ludowig, nach der kurzen Folge, wo dann nochmal live alles analysiert wird, quasi mit prominenten Gästen und den TeilnehmerInnen selbst. Das haben wir jetzt nicht gesehen, darauf können wir keinen Bezug nehmen, aber alles andere haben wir gesehen. Also die drei Folgen liegen uns vor und haben wir uns zu Gemüte geführt. Ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt mal so grundsätzlich geschaut haben, wie es uns denn gefällt oder wie unser grundsätzlicher Eindruck war, also ich kann noch kurz sagen, mir hat es sehr gut gefallen und ich fand es sehr gut, dass man jetzt nicht komplett irgendwie den Markenkern vom Sommerhaus, was ja nun mal die Eskalation und das Enttarnen von irgendwelchen Leuten ist, dass man das jetzt nicht auf der Strecke gelassen hat und einfach nur noch so Spiele und weiß ich nicht, so ein Zusammenleben da jetzt dargestellt hat, wie wir es zum Beispiel bei der Alm jetzt gesehen haben, so eine komplett völlig langweilig, genau, so kann man es wirklich sagen, also von jeglicher Konfrontation irgendwie befreit, weil man irgendwie Angst hat vor dem großen Shitstorm nach Promis unter Palmen, was ja schon nach dem Sommerhaus dann nochmal ein negatives Highlight war. Also das ist es zum Glück nicht, sondern man hat einen sehr guten Dreh wieder zurück in eine einfachere Vergangenheit gefunden. Und diese Vergangenheit beim Sommerhaus war ja trotzdem immer sehr extrem, ne? Also die war schon von Anfang an extrem. Man hat angefangen, gleich erste Folge, erste Staffel mit Angelina Heger gegen, ich glaube, Alexander Post hieß er damals, der ja gleich mal den Anwalt auf sie hetzen wollte und so weiter. Also das war ja schon immer quasi in der DNA des Sommerhaus der Stars drin. Und das hat man eben auch in diesem Jahr ganz klar gespürt, dass es natürlich ein Format ist, was man anscheinend, also so scheint es ja wirklich, was man nicht irgendwie so locker leicht aufziehen kann, weil, also man müsste dann wahrscheinlich andere Kandidaten einladen, aber mit diesen Kandidaten scheint es ja gar nicht anders zu gehen, weil die müssen ja von der Produktion her gar nicht so viel machen. Also klar, die haben da ein ekliges Haus mit irgendwie Motten in der Badewanne und irgendwie so Blutspritzern in der Badewanne und was weiß ich. Aber alles darüber hinaus müssen sie gar nicht kontrollieren oder irgendwas machen, weil schon ab Minute 1 eigentlich losgeht, dass die wirklich aufeinander losgehen. So, und das ist dann einfach eine Sache der Kandidaten, die man da einlädt. Und hier hat man, finde ich, trotzdem aber noch in dieser Staffel jetzt niemanden dabei, der irgendwie jemand ist wie Andreas Robens oder der jetzt ein Kubi ist, ne, der jetzt irgendwie aufgrund von irgendwelchen gesundheitlichen oder irgendwelchen Suchterkrankungen jetzt natürlich nicht reingehört in so ein Format.
Ja, wollte ich gerade sagen, was ich nämlich auch gut finde und ich glaube, das liegt halt auch also daran, also das ist der Ausgang davon, dass es halt eine gute Konfrontation ist, aber nicht zu übertrieben. Bei manchen Trash-Formaten laden sie ja einfach alle ein, die quasi irgendwo schon mal waren, wo man weiß, okay, da knallt's, wenn die dabei sind. Aber ich finde jetzt bei diesem Cast, bei diesem Sommerhaus-Cast, und ich glaube, das war auch die letzten Male so, sind immer ein, zwei Pärchen dabei, die so ein bisschen Ansprechpartner sind und so ein bisschen das auch wieder das Ruhige da reinbringen, sage ich mal. Ich glaube, das ist eine gute Kombination einfach, die da immer erwischen.
Ja, und dann, wie gesagt, die angesprochene Vergangenheit einiger Paare, die man öffentlich ja nicht kannte. Also wer wusste denn, dass es zwischen Mola Adebisi und Michelle Mombayin mal irgendwie... Aber woher wussten
die das? Das finde ich echt krass.
Ja, das ist halt die große Kunst des Castings und das ist halt zu 100% aufgegangen, muss man sagen. Ja. Und da gehen wir jetzt rein, also in Folge 1 und schauen mal nochmal zurück, was wir da alles gesehen haben, denn man muss es wirklich von Anfang an aufziehen, damit man diesen Konflikt auch vollständig versteht, würde ich sagen. Ja. Also das erste Paar, das das Sommerhaus dann tatsächlich auch betreten hat, waren Mola Adebisi und seine Adelina, ne, die sich irgendwie noch nicht so lange kennen oder kannten, sondern ich glaube so Anfang Corona und ja, die Beziehung, finde ich, hat auch nicht so einen gesunden Anschein, denn sie ist ja Fan von ihm gewesen, sie ist ein paar Jahre jünger als er, ist mit ihm aufgewachsen und das ist natürlich für einen wie Mola das absolut Goldrichtige, denn er ist ja immer noch auf diese Vergangenheit so total eingeschossen, ne? Und erzählt wirklich aus der Vergangenheit wie ein stolzer, weiß ich nicht, also sehr stolz erzählt aus der Vergangenheit und stellt sich da immer wieder als der große Ex-Viva-Moderator da, der ja ist, aber gut, das ist halt auch schon 20 Jahre her oder mehr. Und ja, Adelina ist einfach die perfekte Frau neben ihm, für ihn, glaube ich, sieht gut aus und er himmelt ihn an einfach, war sein Fan und so. Aber ich glaube, so eine gesunde Beziehung ist es auch nicht zu 100%.
Wobei, wenn beide damit zufrieden sind, wer weiß, vielleicht funktioniert das für die.
Ja klar, funktioniert es. Also das merkt man ja. Also die hatten jetzt auch noch nicht so einen großen Streit, obwohl man schon am Anfang gesehen hat, okay, als dann Mona auch reingegangen ist, ging es ja erstmal ums Putzen, ne? Und er hat gleich gesagt, so, hat gleich natürlich auch angeschafft, so, du putzt jetzt hier erstmal das ganze Geschirr, denn alles schmierig und so weiter. Und da hat man schon gesehen, also er hat schon so einen herrischen Ton, mhm, und sie ist ihm schon eher untergestellt, aber es gab jetzt eben noch nicht so eine wirkliche Konfrontation zwischen den beiden. Und bei Adeline hat man schon auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen, auch durch ihren Glauben, glaube ich, auch so ein bisschen eine Mitte gefunden hat, wo
ja,
sie mit vielem umgehen kann, würde ich sagen.
Ja, die wirkt sehr ausgeglichen, das stimmt.
Das nächste Paar, das das Sommerhaus betritt, sind Stefan oder Steff und Peggy, die man ja kennt von den Vox oder als Vox-Auswanderer. Goodbye Deutschland. Und ich kannte ihn schon von, ich weiß nicht, ob du auch reingeschaut hast, damals Kampf der Reality Stars Staffel 1, nee, als ja Steff sich schon rausgestellt hat als ziemlicher Chauvi und ja, sehr diskutable Ansichten hat teilweise. Und
ah, okay.
Aber das hast du ja jetzt auch gemerkt, oder? Dass
ja,
er
eben,
schon,
habe ich jetzt erst also, festgestellt, aber es ist interessant, dass es anscheinend schon vorher mal der Fall war.
Ja, also das ist von Anfang an schon klar gewesen, dass er natürlich durch solche Sprüche auffallen würde. Von daher fand ich es ein bisschen diskutabel, dass man ihn einlädt. Aber er ist jetzt, also er schießt ja nie übers Ziel oder er schießt selten übers Ziel hinaus, sage ich jetzt mal.
Das
sondern
stimmt,
er ist
ja
halt einfach ein Assi, so ein bisschen, ne? Er ist halt so, keine Ahnung, der sagt ja auch ganz offen so und versucht es auch nicht so zu vertuschen, so dass er so ist. Ja, und
der,
das
vor allem, der geht auch nicht wirklich dann auf Konfro, sondern er will es eigentlich eher totschweigen, weil er Angst hat, dass seine Freundin dann irgendwie da beeinflusst wird und er das dann eben nicht mehr so durchziehen kann. Das habe ich das Gefühl. Ich glaube, der will das gar nicht unbedingt so ansprechen, aber kommt halt dann doch immer wieder auf.
Ich finde Peggy mit die sympathischste in diesem ganzen Haus. Also Peggy und ich finde auch Marita von Almklausi, zu der wir gleich kommen.
Die mag ich auch gern.
Finde ich mit die beiden entspanntesten und coolsten Frauen oder überhaupt Personen in diesem Haus. Und man versteht überhaupt nicht, zu keiner Sekunde, warum die mit ihren Männern da zusammen sind. Ne? Also das ist wirklich.
Das ist wirklich so. Die sind beide so, ey, die könnte ich mir vorstellen, dass die freiwillig Single sind, weil die total überhaupt keinen brauchen und so. Und dann haben sie genau das Gegenteil irgendwie als Freund. Das finde ich ganz, auch ganz seltsam.
Ja, und Steff sagt auch passenderweise direkt zum Einzug den geilen Satz, finde ich, das wird definitiv für dich schwerer als für mich. Mit mir möchte ich da auch nicht reingehen. Also, das sagt ja schon, glaube ich, alles.
Selbstreflektiert wenigstens.
Ja, und dann deutete er ja schon am Anfang an, dass er ja so eine mehr oder weniger so eine offene Beziehung hat, ne? Also ich bin dann mal beim Feiern, bin ich mal ein paar Tage weg und ist ja ganz normal irgendwie. Und dann versteht man noch weniger, ey, warum sie sich das antut. Also,
ja.
Hä?
Vor allem eben eine offene Beziehung ist ja das eine, aber wenn halt nur der eine Part die offene Beziehung hat, ohne dass es abgesprochen ist, ist es halt einfach keine offene Beziehung.
Ja, und dann geht's natürlich gleich los. Sie treffen aufeinander mit Mola und Adebisi. Nicht mit Mola und Adebisi, sondern mit Mola und Adelina. Und es geht gleich mal um das Thema Putzen, ne? Denn Mola, das sei schon erwähnt, ist ein Putzgeist, ne? Auf jeden Fall, der gleich mal hier sich den Staubwedel an den Nagel reißt und schon, man merkt schon auch taktisch natürlich deswegen, dass so macht. Mhm. Denn er will natürlich gleich mal der sein, der erstmal der Hausmann ist oder der auf jeden Fall derjenige ist, der hier den Ton angibt, aber natürlich auch derjenige sein, der irgendwie eine Kompetenz innerhalb des Hauses hat, die man auf keinen Fall rauswählen will. Weil wenn man von Anfang an derjenige ist, der halt sich um den Haushalt kümmert, dann ist es schwer, den rauszuwählen. Und deswegen sagt er gleich mal jedem so, wir waren die Ersten, wir geben dir gleich mal eine Tour hier, komm mal mit. Und ich bin übrigens schon derjenige, der hier alles geputzt hat. Kein Wort übrigens zu Adelina, die ja auch mitgemacht hat, aber so.
Das war wirklich, das fand ich total mit das Unangenehmste in der ersten Folge. Nach dem Einzug, aber da kommst du bestimmt gleich drauf, als der Alm Klausi kam. Ganz, ganz schlimm.
Ja, aber Steff hat natürlich gleich mal klar gemacht, putzen, also nee, da bin ich raus, da bin ich raus. Also das, nö, hier, Peggy, du kannst ja gleich mal mithelfen. So, du machst das ja super gerne, ich koche gerne, das mache ich gerne, aber putzen habe ich noch nie gemacht.
Ja, super.
Super, ja. Nächstes Paar, die kennst du, Lars und Dominik. Ne,
ja.
Lars Steinhöfel von Unter uns.
Ja.
Ist bisher auch jetzt über alle drei Folgen hinweg noch nicht jetzt sagenhaft in Erscheinung getreten, aber
Gott sei Dank.
Machen ja, ich glaube, du hast Sorgen vor allem bei der Teilnahme.
Ich habe große Sorgen, weil ich mag seinen Charakter einfach sehr gerne und ich bin ja hier an die es nicht wissen, ich bin Unter uns Ultra. Also, ich gucke mir jeden Tag die Folge an Und da dachte ich mir schon so, oh nee, der wird mir jetzt wahrscheinlich diese ganze Serie kaputt machen. Weil ich bin dann ja so, ich lasse mich da so beeinflussen, obwohl das einfach nichts mit der Rolle zu tun hat. Aber ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass er gleich direkt mal sehr peinlich loslegt. Aber die Angst wurde mir genommen, kann ich mal so sagen.
Das nächste Paar, das ich sehr gut kenne, kommt von Love Island, und zwar Yasin und Samira. Ich bin sicher, das ist auch so ein Paar, wo die Redaktion gesagt hat, okay, nach außen natürlich, das ist ja auch immer so ein beliebter Typus an Paaren, die man da hat. So nach außen so das Sunshine-Paar und Traumpaar von Love Island, Gewinnerpaar und danach gleich ein Baby bekommen und ja, frisch zusammen, alles super. Aber man weiß schon aus den Einzelformaten auch, also Yasin hat man ja auch erlebt bei Like Me I'm Famous zum Beispiel oder Promi-Boxen, dass der natürlich auch anders kann und dass das über so einen längeren Zeitraum jetzt hier im Sommerhaus mal zum Vorschein kommt, die Wette ist recht einfach, glaube ich, für die Sommerhaus-Redaktion. Und ja, das scheint auch hier wieder aufzugehen, weil man hat jetzt schon so ein paar Situationen ja gehabt, wo Yasin auch nicht mehr hier der super Sunny-Boyfriend-Typ ist von Instagram, sondern auf einmal ein bisschen auch andere Züge zeigt. Und das ist, glaube ich, ganz gut halt, weil man muss ja schon sagen, dass das Sommerhaus immer noch eigentlich das beste Format ist, um wirklich ja, nach außen zu zeigen, wie so Beziehungen wirklich sind. Also, weil man einfach nicht über so einen längeren Zeitraum anscheinend so einen Schein aufrechterhalten kann.
Ja.
Und das ist halt für solche Paare sehr tückisch, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon allgemein für Paare eine Belastungsprobe, so lange aufeinander zu hocken und dann noch mit Leuten, die du nicht kennst und dann vielleicht auch noch nervig sind.
Dann ging es weiter mit einem Paar, was von Anfang an auf jeden Fall nicht mal den Schein aufrechterhalten konnte. Schon im Einführungsfilm. Ja, wir kommen nämlich zu den Mombayins. Ne? Die Michelle und Mike sind eingezogen und man dachte gleich von Anfang, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier grauenvoll eigentlich? Also wen habt ihr denn hier gefunden? So,
grauenvoll. Weil,
ja. Also wirklich schon im Einführungsfilm merkt man, dass es eine höchst toxische Beziehung ist,
ja,
wo man überhaupt nicht versteht, was der eine an dem anderen findet und so weiter. Also wirklich, man hatte wirklich Zitate, also ich habe hier wieder alles mitgeschrieben und man kann jedes Zitat von Mike rausnehmen und eigentlich wirklich als Beispiel dafür nehmen, ja, wie toxische Maskulinität halt aussieht, ja, oder wie die klingt.
Gaslighting, was Gaslighting ist, kannst du den auch immer wieder alles, du weißt doch, dass wenn ich sauer bin, brauche ich deine Liebe. Wenn sie sauer, ja, auf ihn ist, so rumdrehen, dass sie jetzt schuld, also das, finde ich echt ganz schlimm.
Also zu seinem Hintergrund kann man kurz sagen, er war bei Temptation Island bereits dabei und Michelle ist eine Ex-Tatort-Darstellerin unter anderem, also Schauspielerin. Und man hat gleich gesehen, also du machst keine Nacktrollen mehr, natürlich. Also das geht nicht mehr und also er hält die so, weiß ich nicht, unter seinen Fittichen irgendwie so zurück und ja, unterjocht die eigentlich total so ein bisschen. Und
ja,
das ist wirklich unangenehm anzuschauen gewesen, wie verschwiegen diese Frau neben ihm ist in allen Szenen. Ne? Also
vor allem auch. Du merkst einfach, dass sie das selber auch gar nicht so krass merkt, weil er einfach so manipulativ ist und das so jetzt über die Zeit perfektioniert hat, der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss und wahrscheinlich merkt die das gar nicht und ich hoffe, dass wirklich die anderen, gerade die Kandidatinnen, die wir gerade genannt haben, dass die so ein bisschen der mal in den Hintern treten, dass sie das merkt.
Ja, und dafür ist das Sommerhaus eben auch gut, ne? Also, wie gesagt, das ist ja auch ein Genre, dieses Trash-TV, was das als einziges mehr oder weniger kann, über so viele Wochen unter klar künstlichen Bedingungen, aber trotzdem so ein Ort zu schaffen, wo man auch wirklich was über sich selbst lernen kann.
Ja.
Und man hat schon den Eindruck, auch bei Peggy zum Beispiel oder jetzt eben auch bei Michelle, da kann das auch helfen, so eine Teilnahme an so einem Format. Und ja, wenn es denn am Ende, also in seiner Insta-Bio steht jetzt noch verheiratet mit Michelle und so, aber na,
ich
mal gucken, wie es nach der Ausstrahlung aussieht.
Weil ich glaube, seine Frau, die ist auch eigentlich eine echt coole Frau so und die war bestimmt mal sehr tough und ist es auch vermutlich immer noch, aber das ist so traurig zu sehen, wie der die unterdrückt, der lässt die ja auch nicht atmen, der hängt ja nur an der dran, das ist echt traurig einfach nur, also
ja und von Anfang an sagt er ja auch, dass eine Ehe für ihn harte Arbeit ist und dass man aus einer Ehe einfach auch keinen Schlussstrich ziehen kann, für ihn gibt's da kein Raus, sondern Ende ist gar nicht zur, also steht gar nicht zur Debatte und so. Und wenn man schon so eine Meinung hat von der Ehe, dann ist es ja super, also dann ist es ja schon ein Zeichen dafür, wie auch wie er dann reagieren würde, wenn sie mal sowas ins Gespräch bringen würde. Also da muss man wirklich Angst haben vor diesen Privatgesprächen, weil man hat jetzt ehrlich gesagt kein gutes Bild, wenn man ihn schon so vor Kameras sieht, wie es denn da dahinter aussieht oder ohne Kameras aussieht. Also das
will man echt eigentlich nicht wissen. Also
will man nicht wissen, aber ja, jetzt hat man so ein bisschen natürlich mal zumindest die eine Sicht der Dinge gesehen und kann auf diese Weise vielleicht auch mal dafür sorgen, dass man ihr irgendwie Hilfe geben kann oder zumindest allem, andere Meinungen aufzeigen kann.
Genau, es sind ja jetzt auch nicht nur die, die da im Haus waren, sondern jetzt auch noch von außen wird die ja sehr viel jetzt zu hören kriegen, was das angeht. Und ich hoffe echt, dass das irgendwie hilft, dass sie so ein bisschen reflektiert. Tut sie ja auch schon. Sie hat sich ja auch schon hier an ein paar andere Kandidaten gewandt und wollte mit denen sprechen, aber das kommen wir bestimmt auch noch dazu.
Nächstes Paar, das können wir kurz machen, Ben und Sissy, ne, bisher auch noch nicht groß in Erscheinung getreten. Nee, Ben war der erste Transmann auf dem Cover der Men's Health und ja, man hat so ein bisschen über die Kennenlerngeschichte der beiden gehört, nämlich, dass das bei Instagram lief, ne, und man sich da Flammen und Herzchenaugen hin und her geschickt hat, haben sie gesagt.
Klasse.
Das nächste Paar ist eh mein Lieblingspaar, aber auch mein Lieblingseinführungsfilm. Und zwar Roland Heitz und Janina Korn. Ne, Roland ist Theaterregisseur, Schauspieler, Eltern der älteren Zuschauer, war im Off-Text, hat es geheißen, bekannt aus der Schwarzwaldklinik. Ne? Und Janina Korn ist Schauspielerin, eine Musical-Darstellerin und Tochter von Peter Schilling, dem neuen Deutsche Welle-Star Major Tom und so. So, und dann hatte man gleich mal, um das natürlich zu zeigen, das sind die Personen, die für die große Bühne stehen, die natürlich für Theater stehen, hat man gleich mal die irgendwie im Wohnzimmer, also es gab ja mehrere Orte, wo man die so Theaterszenen inszeniert haben lassen musste, um jetzt mal Nadel zu zitieren, hat man die dahingestellt und hat die einfach Kabale und Liebe mal so darstellen lassen und gleich mal wirklich mit einer großen Geste und mit einem großen Ausdruck diese Sätze da ausdrücken lassen und er gleich in seiner Rolle als Regisseur, nee, da musst du noch mehr, du musst zusammenbrechen und so. Und Janina natürlich auch so eine sehr laute Person hat da natürlich dankend mitgemacht. Also ich fand es großartig, diesen Einzug von den beiden.
Ja, das fand ich auch witzig. Hinterher irgendwie, naja, weiß ich nicht. Aber du wirst mir gleich erklären, warum du die so magst. Oder war das nur der Einführungsfilm?
Es war der Einführungsfilm, aber es war alles, ne? Also vor allem auch der Einzug, also wie Janina es geschafft hat, innerhalb von Sekunden wirklich da als unbeliebteste Person da drin zu gelten, weil sie einfach so todesnervig und todeslaut ist, war ja, schon okay. Sehr beachtlich, muss ich sagen. Ja, das also stimmt. Respekt.
Ja, okay, sehe ich ein.
Hallo, ich bin Janina. Und so. Also, das war schon geil. Ja, der Einzug wurde dann natürlich noch, ich würde nicht sagen übertroffen, aber auf jeden Fall kommt Pari mit dem nächsten Paar und zwar Almklausi und seine Marita zogen ein.
Das ist mein Lieblingspärchen.
Ja, ich also muss ich auch sagen, also weit vorne, also ich kannte ja Almklausi schon von Promi Big Brother und wusste, dass er so eine kleine Memme ist auch, aber mit seiner Frau, die natürlich eine super taffe Person ist und die auf jeden Fall, also das genaue Gegenteil ist von Almklausi.
Ich weiß auch nicht, wie hat er die abbekommen, wirklich?
Ja, das war ja das Geile. In diesem Einführungsfilm hieß es ja dann auch, bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick und bei mir ist die Liebe gewachsen, hat Marita gesagt.
Sie wächst auch wahrscheinlich.
Ja, ja, also das finde ich auch schon mal ein geiles Zitat. Aber natürlich, der geilste Moment seines Einzugs war natürlich, er sieht die andere noch nicht mal, sondern hört nur so, da reden Leute im Garten. Und natürlich zitierte seinen großen Hit, wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
Mama Lauda.
Ja, hätte es heißen sollen, aber dann kam nichts. Dann kam nichts.
Das fand ich so geil. Und dann auch noch, wie die dann interviewt wird. Ja, was soll denn das jetzt? Ich sag doch, jetzt komm jetzt auch nicht hier rein und mach irgendwas von meiner Rolle oder so.
Ja, auch Mike, da muss ich sagen, sein bester Moment fast, wie er da gesagt hat, oh Gott, was ist denn hier? Also das ist ja der peinlichste Moment meines Lebens, hat er, glaube ich, gesagt.
Ja, das stimmt.
Und aber mal ehrlich, wenn du da einziehst und wirklich bekannt bist durch einen Song, dann mache ich doch genau das nicht. Also dann will ich doch nicht, dass die anderen denken, dass ich mich nur über diesen einen Song definiere. Also ich frage, also wirklich.
Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, so schlimm fand ich das, so schlimm unangenehm. Und gleichzeitig habe ich es geliebt.
Ja, es war einfach geil. Also Almklausi und Marita. Das ist auch ein Paar, was sehr, sehr kurios ist für sich schon genommen, aber dann auch mit Almklausi, der so ein ganz, ach, ich weiß nicht, der ist, wenn er in der Gruppe ist, dann hat er so eine nervige Arroganz auch, ja, ne? Und so eine Großkotzigkeit. Aber wenn er mal allein ist, dann ist er so ganz kleinlaut und in den Spielen natürlich auch so ein Vollversager. Also einfach geil.
Und dann motiviert er aber Person. Seine Frau beim Spiel. Denk an unsere Kinder.
Ja, ja.
Wow.
Naja, aber dann kam es ja zum großen Twist dieser ersten Folge, nachdem alle Paare eingezogen waren, und zwar, dass Mola und Michelle, dass diese Verbindung ein bisschen klarer wurde. Und Michelle hat dann, finde ich, sehr gut eigentlich das gemacht. Total. Und ist zu Mike hingegangen und hat gesagt, sehr fair, und hat gesagt, ja, ich habe früher mal eine Zeit mit Mola eine Beziehung gehabt. Ich war mal eine Zeit lang mit ihm zusammen. Und dann ging es natürlich los. Und das war natürlich, also erstmal castingmäßig natürlich, wie schon gesagt, ein Wunder, wie das vollbracht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das in den Medien war mit den beiden oder ob das irgendwie bekannt war.
Ich weiß auch nicht, aber gut recherchiert auf jeden Fall.
Gut recherchiert und absoluter Glücksfall natürlich, dass man so einen Vollpsychopathen jetzt an ihrer Seite hat. Der das natürlich dankend aufnimmt. Der könnte ja sagen, okay, also damals, der ist ja irgendwie, keine Ahnung, 32.
Das tun würde.
Ja, wie jeder normale Mensch das tun würde. Der ist so 32 und diese Beziehung, die war irgendwie mal vor 13, 15, 18 Jahren oder so. Ey, da war der noch nicht mal volljährig und hat dann irgendwie ein Mega-Theater draus gemacht aus dieser Sache und hat gesagt, dass er das lieber nicht erfahren hätte.
Das erste rote Tuch ist ja, dass er auch gesagt hat, wir reden gar nicht über Ex-Freunde. Hä, warum nicht? Es sind halt Ex-Freunde, meine Güte. Also das ist so
komisch. Als jemand, der an einer Dating-Show teilgenommen hat, der an Temptation Island teilgenommen hat, kannst du doch nicht solche Ansprüche erheben.
Ja, nee.
Was ist denn das? Und ja, hat dann eben auch, wie gesagt, er hätte es gerne lieber nicht erfahren, wo man ja auch sagen kann, okay, in einem Format wie dem Sommerhaus, wo es schon mit Ansage drauf hingecastet wurde, dass diese Beziehung irgendwann zum Vorschein kommt, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis in irgendeinem Spiel das mal in irgendeiner Weise von der Redaktion, wenn es denn nicht von den Kandidaten selbst passiert, dass die Redaktion irgendwann reinbringt. Und dann kann man sich doch sicher sein, dass Mike dann aber richtig ausflippen würde. Also das ist doch klar so,
aber
oder?
Aber das ist wieder Gaslighting, weil er selber weiß das auch, dass das einzig Richtige war, dass sie es gesagt hat. Aber dann dreht man es trotzdem lieber wieder andersrum und tut halt mal so, als hätte das wirklich besser gefunden, hätte sie es nicht gesagt. Weil eben, wie du sagst, der wäre doch ausgeflippt, hätte die das ihm verheimlicht. Dann wird er sagen, oh ja, dann ist da ja noch was, sonst würdest du mir das doch sagen.
Schlimm. Und dann kamen auch einige Zitate und finde ich wirklich eine Hammer, beängstigende Szene dann, als sie wirklich da draußen stehen, Michelle wirklich in Tränen auch schon zu dem Zeitpunkt, und er dann wirklich eine Ansprache hält, was war unser Motto, wir stehen zusammen und fallen zusammen, ich habe jedes verdammte Arschloch, das uns im Weg steht, zur Seite geschoben und wir werden diese Leute mit fairen Mitteln schlagen und so.
Gruselig,
also so gruselige Sätze und wirklich auch so martialisch auch, alles in so einem Ton, wie wenn er in den Krieg ziehen würde und wenn er ihn gleich abknallen würde da drin. Und dann eben auch ihr untersagt, dass ab jetzt keinen Umgang mehr mit ihm irgendwie, dass er den nicht mehr will und dass er ab sofort tabu ist. Also Mola ist ab sofort tabu.
Ja.
Das sind ab jetzt Feinde. Und dann eben Michelle mit dem tränenreichen Satz, warum? Du weißt doch gar nicht, ob er böse ist.
Ja.
Und man denkt so, ey, was ist denn da los? Nach wenigen Stunden eskaliert es da völlig.
Allgemein,
ey.
Da hat ja sich mehrere Feinde dann auch den Almklausi dann noch gesucht, was ich auch, finde ich mega witzig auch, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Aber der hat es dann immer entschieden und sie musste dann mitziehen und die auch nominieren und so. Fand ich auch. Es war eher offensichtlich total unangenehm, aber es ist echt schlimm.
Aber Mike ist ja auch so eine super Witzfigur, weil er ja in den ganzen Gesprächen mit Michelle natürlich den harten Typen irgendwie markiert und vor allem auch, mit am schlimmsten finde ich die O-Töne. Also wenn die da in diesem Sprechzimmer sitzen, Michelle da zusammengekauert, klein, mit der Körpersprache auch ganz, also wirklich zusammengekauert, und Mike dann immer macht die großen Ansprachen da vor der Fernsehcrew, und dann sobald er aber rausgeht, und man hat es ja wirklich anhand dieser Szene wirklich gemerkt, also nachdem oder während noch Michelle da draußen weint, geht er rein und ist so ganz, also ist so ganz, weiß nicht schüchtern, aber ist so gar nicht mehr konfrontativ da drin, weil er sich ja angeblich zusammenreißt, aber natürlich auch so klein mit Hut da drin ist wieder. Und erstmal da, also die fand ich schon wahnsinnigste Szene von ihm war ja dann, als er da reingeht und sagt, so, wer findet gut, dass wir verheiratet sind? Und dann Mola, ich finde es super. Also,
ganz,
das ist doch irre.
Ja,
also das ist wirklich irre.
Also ich finde das wirklich nicht normal. Das ist Wirklich. Also ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
Und dann hat man ja auch nochmal die schöne Szene auch aufgegriffen, wo es dann zum Mexican Standoff im Western kommen würde, wenn man da auf einmal beide Typen so mal zusammen hat im Garten, er wirklich Mike super angefressen und mit der Zigarette im Mund und so nachdenkend und grübelnd und dann kommt Mola raus an der Tür und Mola konfrontiert ihn dann so und sagt, ja, ganz ruhig, rauch erstmal eine, es ist noch immer gut gegangen, ne? Also das Kölner Sprichwort und dann hat irgendwie Mike dann darauf entgegnet, ja, aber auch erst als er weg war, ne? Also nicht ins Gesicht, sondern erst als er weg war, erst gesagt, ja, mal schauen, wie lange noch und so. Also er muss sich doch auch klar sein darüber, wie das wirkt. Es war ja schon mal André Mangold so, ne? Man hat ihn wirklich so große Ansprachen haltend gesehen in den O-Tönen, auch dann mit Lisa und Lou zusammen, mit seiner Crew, die ihm immer zustimmt, da kann er große Töne spucken, aber sobald es dann mal in die direkte Konfrontation geht, ist er wieder so klein und traut sich nicht, oder was, ja, oder was er traut sich nicht, oder?
Und will die Person umarmen, wie hier bei der, wie heißt sie?
Adelina.
Adelina, genau. Also es ist so total aus dem Nichts dann wieder, ach komm, hä? Nein.
Ja, und vor allem war es ja so geil, wie sie ihn auflaufen lässt in der Situation, ne? Also es ist dann wenig später dazu kam, dass eben Adelina, die Freundin von Mola und Mike, dann, es war am nächsten Morgen schon, da mal rausgehen und zusammen eine rauchen. Und Mike ihr dann eben erzählt von der Vergangenheit zwischen Mola und Michelle. Und sie dann einfach nur sagt, aber das ist doch in der Vergangenheit, die Zukunft zählt doch, wir sind alle glücklich und gesegnet. Und sie ist so völlig in ihrem Film da drin und lässt ihn so völlig auflaufen. Ja. Und er merkt aber trotzdem nicht, wie lächerlich das noch ist, weil er legt ja danach weiterhin los und so.
Ein. Das war ja auch ganz, stimmt, ja, das war auch ein guter Moment.
Man sollte noch erwähnen, am Abend davor beim Lagerfeuer gab es ja dann noch die schöne Szene von Mola, wo man auch sagen muss, okay, also ich weiß, dass wir alle auf Team oder im Team Mola sind, aber trotzdem muss man schon auch bei Mola sagen, es gibt schon auch Szenen bei ihm, die wirklich auch, also damals schon im Dschungelcamp war das ja schon ähnlich, aber jetzt hier auch wieder, da gibt's schon Szenen, die man wirklich auch sehr diskutabel finden kann. Und vor allem dann, als er irgendwie diese Szene hatte, als er dann eben erzählt hat von so einem Flug, ne, hat er erzählt, ja, ich raste wirklich nie aus, ich raste nie aus, aber einmal, damals bei Viva, bin ich in ein Flugzeug gestiegen und ich hatte Business Class irgendwie gebucht, aber dann hat mich die Stewardess irgendwie in Economy geschickt und dann habe ich gesagt, ey, zu ihr, hey, sorry, bitch, das ist so, hä, was wollte er jetzt genau mit dieser Geschichte bezwecken, außer halt zu sagen, okay, ich bin voll Idiot.
Das fand ich genauso komisch und random. Also was ich noch von ihm komisch fand, war, als er dann doch nochmal das angesprochen hat, ja, ich war mit der Michelle mal zusammen und so, hat er ja auf einmal, kommt mal alle her, ich möchte es jetzt sagen, hat doch jetzt jeder mitbekommen. Die beiden hatten es sogar schon besprochen und ansatzweise geklärt. Das fand ich auch ganz merkwürdig.
Und in welchem Film er auch lebt, ne? Wie er dann am Anfang so sagt, ja, ich werde das gleich mal in einer großen Runde anmoderieren, das Ganze. So, wie der Star-Moderator, ey.
Ja, der fühlt sich echt übertrieben geil. Das ist auf jeden Fall klar.
Das hat dann natürlich, diese Ansprache hat dann natürlich wiederum dazu geführt, dass Mike sagt, okay, die Sache war doch eigentlich geklärt. Warum gibt es jetzt hier wieder eine Diskussion? Ja. Wobei es natürlich von Mola auch verständlich ist, dass er das tut, weil er hat ja gemerkt, dass Mike das jetzt auch bei anderen schon angesprochen hat, bei Adelina, aber auch bei Yassin in der Nacht. Mhm. Und deswegen musste er ja schon befürchten, dass er ihn irgendwie so rücklings da rauskatapultiert aus dem Format, obwohl er sich ja nicht wirklich zu Schulden hat kommen lassen. Von daher schon irgendwie verständlich, dass er es getan hat. Aber es war halt auch auf so eine großkotzige Art und
Weise
nach draußen
getragen. Genau, das war irgendwie ganz komisch und so aus dem Nichts so. Und das fand ich irgendwie doch seltsam, der Moment.
Genau, dann gab es das Spiel, das erste Spiel. Das war ein Höhlenspiel, wo man eigentlich nur erwähnen sollte, dass sich alle Männer, also wirklich alle Männer eigentlich blamiert haben, also komplett blamiert haben. Und vor allem bei Mike muss man halt sagen, ey, das ist schöner, als man es sich hätte vorstellen können, wirklich. Also, dass es wirklich am Ende so läuft, dass Mike da wirklich nicht mal über den ersten oder zweiten Reifen hinauskommt auf diesem Höhenspiel und dann irgendwann Michelle den Mut fasst und selber dieses Spiel noch am Leben erhält, ihn dazu motiviert, nicht abzustürzen, aber auch selber die Fragen, die er sie stellen musste, sich geschnappt hat und ihn gefragt hat. Also sie hatte das Spiel alleine quasi gewonnen. Am Ende haben sie also das Spiel noch gewonnen. Nur dank Michelle natürlich. Und besser hätte es aus Zuschauersicht nicht laufen können. Und man kann immer kaum fassen, wie gut es dann auch läuft im Rahmen der Erzählung dieser ersten Folge. Aber es ist so passiert. Und Mike hat mal wieder bewiesen, dass er einfach ein Volllappen ist, der einfach nichts auf die Reihe bekommt in diesen Spielen, ey. Und große Töne spuckt, aber wirklich, aber auch gar nichts dahinter ist. Ja, ne?
Definitiv.
Das andere Highlight in diesem Spiel war natürlich Alpklausi, der wirklich auch ein Lappen ist in Höchstform, der da wirklich, also der ist ja gesichert und alles. Seine Frau geht da raus, aber Alpklausi traut sich noch nicht mal auf den ersten Reifen, noch nicht mal den irgendwie zu berühren oder noch nicht mal den Anschein zu machen. Von mir aus stürzt doch ab nach dem ersten Stein oder so, aber der traut sich ja wirklich überhaupt nichts. Und auch Yassin und Samira haben schon gezeigt, dass sie alles andere als ein gutes Team sind in diesen, ja, in diesen Spielen, denn sie hat da so ein bisschen lachen müssen aufgrund der Situation, weil ihr Mann natürlich, der große Typ irgendwie hier, große Muskeln und so weiter, aber dann natürlich sofort gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr. Nach ein paar Sekunden, wo sie doch da oben gelacht hat und irgendwie ganz ruhig da oben stand, ja, und nichts zustande gebracht hat.
Ja, das war, also das waren eigentlich genau die Männer, wo ich gesagt habe, die mich nerven, die alle sich so großkotzig verhalten. Genau die haben halt komplett versagt in den Spielen. Und ja, wie du sagst, ist für den Zuschauer echt schön zu sehen.
Danach gab es dann noch das Stimmungsbarometer. Stimmungsbarometer ist immer das Codewort dafür, wir nominieren oder sagen alles in einer normalen Nominierung, aber am Ende fliegt keiner raus, sondern es gibt nur die Abstimmung und am Ende halt ein Ergebnis, was aber noch nicht so rechtskräftig ist. Also Roland und Janina wurden mit 5 Stimmen nominiert, aber am Ende gab es keinen Rauswurf sozusagen, sondern sie wurden nur angezählt, aber war natürlich gleich mal ein bisschen auch, ja, perplex, dass es sie getroffen hat. Wobei natürlich auch irgendwo klar war, ja, wenn die halt wirklich nichts im Haus machen.
Aber die haben es auch,
mit Janina.
Die haben es auch erst überhaupt nicht verstanden. Ja, warum jetzt wir? Und hä? Ja. Ich habe denen doch angeboten. Ja, selbst wenn jetzt nicht jemand genau zu dir kommt und sagt, bitte saug jetzt da und da oder so, machst du das doch einfach, kommst da dazu und hilfst mit. Also das ist doch, wenn alle mithelfen und dann, weil dich niemand fragt, setzt du dich dann raus und entspannst da. Also, dass das nicht gut ankommt, kann man sich irgendwo auch denken.
Ja, leider ein bisschen unklug in dieses Format gegangen. So. Also, ja. Mole hat es genau richtig gemacht. Der wusste, okay, ich bin der Putzman und bin hier irgendwie Dr. Meister Propper und mache alles sauber. Weil da habe ich eine Funktion im Haus, da bin ich irgendwie schwer rauszuvoten. Aber wenn du halt wirklich nichts machst und da irgendwie auch noch dann so nervig dann bist wie nervig, Janina, dann... Da muss man sich wirklich auch nicht wundern. Leider, weil ich würde die gerne ja noch länger sehen, aber wir sehen ja dann bald, dass es eben nicht sein sollte mit den beiden. Ja, Folge 2. Mike konzentriert sich 24 Stunden nur auf Michelle. Das wurde jetzt immer klarer, nachdem es auch außerhalb von Roland und Janina irgendwie keinen gibt, mit dem sich die beiden so wirklich ganz gut verstehen. Also vor allem er.
Eben,
also man
sie
muss ja sagen, schon.
Sie würde, glaube ja, genau, ich, gerne, sie. Aber sie wird halt so unterdrückt von ihm.
Ja, vor allem so belagert auch. Das sagt ja auch Mola in einer Szene. Sie wird wirklich belagert, weil er hat sich halt wirklich nur auf sie konzentriert. Wenn sie mal eine Sekunde irgendwo anders ist, dann rennt er sofort zu ihr. Ey, da gab's ja die eine Szene, als sie dann mal irgendwie mit den Frauen redet und er dann irgendwie draußen gerade mit Adelina ist.
Das fand ich einen ersten guten Step, dass sie da gesagt hat, ey, ich will jetzt kurz mit denen reden. Lass mich mal kurz.
Ja, sie hat ja schon diese Momente, wo sie sich auch mal ein bisschen gegen ihn auflehnt. Mhm. Also manchmal fasst sie so richtig Mut. Und er ist dann ja auch gar nicht so aggressiv, wie man es erstmal denken würde.
Also er hat ja, also er macht den Anschein, dass er gekränkt ist, weil er keine Liebe bekommt.
Ja, Liebesentzug war das Wort, was irgendwie öfter gefallen
ist.
Weil
er mal kurz verliebt sein will, weil er alleine duschen will. Das ist auch echt. Oh, das ist für mich echt, was das angeht. Also ich bin ja in einer Beziehung so, ich brauche sehr viel Freiraum. Und wenn ich das sehe, da kriege ich Secondhand Anxiety. Finde ich so schlimm, die arme Frau, echt.
Ja, aber zum Glück gibt es da einige drin. Und ich finde der auch, dass das jetzt ein guter, also jetzt mal aus Formatsicht oder aus Produktionssicht gesprochen, dass das ein guter Move ist, immer wieder die Stimmen dazwischen zu schneiden, die wirklich das einschätzen. Auch der Off-Text macht es ja. Aber vor allem auch die Stimmen im Haus schätzen immer wieder das ein für den Zuschauer und die Zuschauerin, dass man wirklich sagt, oder dass man wirklich merkt, wie toxisch dieses Verhalten ist. Also das merkt man wirklich anhand schon von Ben zum Beispiel oder auch von Marita oder so, die dann immer wieder mit so Äußerungen auffallen, die das eben genau analysieren oder genau natürlich herausarbeiten, was jetzt hier falsch dran ist. Und das machen sie schon sehr gut. Also man merkt schon,
gerade Marita,
auf wessen Seite man stehen muss.
Ist für ihn auch schon ein rotes Tuch, weil ich glaube, die könnte der Michelle echt gut tun, was er ja in dem Fall nicht möchte, weil er findet es ja wahrscheinlich ganz gut, wie das so läuft.
Ja, Marita ist auch für Steff natürlich ein rotes Tuch, weil sie Peggy zunehmend irgendwie emanzipiert, muss man ja fast schon sagen. Ja. Ne? Also sie macht fast die Emanzipationsarbeit, die irgendwie 30 Jahre lang schon alt ist, aber sie noch nicht so ganz mitbekommen hat anscheinend. Okay, man muss nicht alles machen, was der sagt. Und wenn der irgendwie mal scheiße zu mir ist, dann darf ich das auch scheiße finden. Hä? Das gibt's? Okay, krass.
Ja. So.
Dann gab es auch schon das nächste Spiel, ein Parkspiel mit Transporter, was normalerweise auch später kommt, beziehungsweise gar kein Transporter ist. Aber jetzt hat man hier mal einen Transporter genommen, wo man, ich finde, das Lustigste daran war Janina und Roland mal wieder, die komplett, also wirklich komplett orientierungslos waren.
Ja.
Also irgendwann war es ja so, dass Janina irgendwie fast aus dem Fenster so aussteigen wollte und so raus und ist und irgendwann gesagt hat, okay, ich kann keine Meter mehr weiter, ich weiß nichts mehr, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier rauskommen soll.
Die sind immer
gut. Aufgegeben
diese Autofahr-Einparkspiele, die sind immer gut anzusehen, finde ich.
Ja, weil es natürlich immer den Mann gibt, der natürlich alles besser weiß. Ja. Ne? Also, obwohl er nichts sieht. Ja. Er weiß nicht mal, wie der Parcours aussieht. Er weiß nicht, wie schwer es ist. Ja. Aber natürlich würde er alles besser hinbekommen. Das Beste war, als, ich glaube, Mola rauskommt dann am Ende, als er aussteigt und dann sagt, oder ich weiß nicht, ob es Mola war. Nee, Almklausi war es, genau. Almklausi steigt am Ende aus und hat gesagt, du hättest von vorne einparken sollen. Was ja ein himmelschreiend blöder Vorschlag ist, weil du parkst doch nicht vorne. Wie kannst du von vorne einparken?
Ja.
So völlig idiotisch. Aber Hauptsache, ich habe irgendwas gesagt.
Ja, das ist, ja, typisch Almklausi. Dieser Name macht mich auch fertig.
Ja, ich finde mit das Witzigste ist einfach, dass Michelle ihren Ehemann, der ja einen normalen Namen hat, aber aufgrund von seiner Vorgabe, dass irgendwie er seinen Künstlernamen nur verwendet haben will, dass sie ihn die ganze Zeit auch Almklausi nennen muss. Also das finde ich mit am geilsten einfach an dieser ganzen Staffel.
Echt, das ist allgemein die beiden. Also das Pärchen, sie finde ich ja gut, weil sie, wie gesagt, eine richtig gute Emanzipationsarbeit leistet, wie du sagst, und auch für die anderen da ist. Und ihn finde ich halt einfach, ich glaube, das muss man nicht erklären. Einfach, wie er einfach random auch nicht nur beim Einzug immer wieder singt, wie heißt die Mutter? Und keiner geht drauf ein. Alle sind genervt, aber er freut sich jedes Mal wieder.
Ja, auch sein Shirt, ne, die ganze Zeit. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda und so weiter. Also,
vor allem, weil das ist ja nicht
so peinlich.
Wenn das wenigstens ein geiles Lied wäre, mit dem er so irgendwie echt mal einen guten Hit gehabt hätte. Ja, es war ein Hit, aber ein Ballermann-Karneval-Hit, der einfach super schlecht ist. Also,
so, ja. Aber dann gab es ja den zweiten Konflikt, und zwar jetzt zwischen Mike und Almklausi, ne?
Ja.
Der irgendwie von Anfang an daher rührte, dass es irgendwie so einen Kommentar gab, den man erst gar nicht mitbekommen hat, von Almklausi an, ich glaube, Michelle oder nee, an seine Frau Marita, zu der hat er irgendwie gesagt, halt dich bitte nicht an die Streber, wo man gar nicht weiß, warum einfach, warum Streber, also was hat das denn eigentlich?
Ja.
Hast du das verstanden?
Nee, habe ich auch nicht kapiert. Habe ich mich auch gewundert. Vielleicht, weil die das eine Spiel gewonnen haben oder so?
Das kann sein, ja. Aber auf jeden Fall hat der dann, oder hat Michelle dann Mike davon erzählt und dann ging es natürlich los. So, das war erstmal, also Mike hat ja dann gesagt, nee, wir halten uns da raus, wir wollen da nicht so in die, es ist auch geil, dass Mike sagt, wir wollen nicht in diese Ecke dann am Ende gestellt werden, irgendwie vom Schnitt oder so, aber sich in einer Tour selbst demontiert da drin und blamiert da im Sprechzimmer. Aber dann hat sie irgendwann Almklausi mal gefragt, wo wohnt ihr eigentlich?
Das war für mich war so dann geil random, wie er auch nicht verstanden hat, was habe ich denn jetzt gemacht?
Ja, sein Gesicht immer auch so ein schönes, verdutztes Gesicht hat er immer, das der Almklausi.
Das kann er gut, ja.
Dann hat Mike sofort darauf eingestiegen, ne? Was ist das denn für eine Frage? Kennst du das deutsche Ehegesetz? Hä? Halt dich bitte zurück mit deinen spitzen Bemerkungen.
Und dann so, hä?
So.
Kann doch sein.
Almklausi. Ich würde Almklausi sogar unterstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen so einen Anschein hatte von, was ist das denn für eine Ehe?
Ja.
Aber die Frage an sich ist ja wirklich nicht verwerflich, aber ja. Ich glaube schon, dass er es tatsächlich so gemeint hat, wie Mike es auch interpretiert hat.
Ja,
aber
ich
glaube schon.
Gehabt, er hat so Smalltalk geführt und dann wird er plötzlich angepumpt. So wirkte das auch.
Ja. Almklausi finde ich halt wirklich in dieser Gruppe, die er ist, also mit auch Yassin und auch mit Mola und so, das ist schon so eine Männergruppe, die sich da auch so stark fühlen und ich glaube auch so ein bisschen nach unten schauen auf die beiden, von denen man ja auch merkt im Haus, dass das nicht so ganz rosig ist zwischen Michelle und
ja, okay. Ja.
Mike. Und deswegen glaube ich schon, dass die so spüren, dass diese Beziehung noch nicht so ganz in festen, also in festen Händen ist oder in trockenen Tüchern, sagt man ja. Also ich glaube schon, dass die dann ein Händchen dafür haben und so ein bisschen, glaube ich, wollte er schon, darauf auch anspielen, aber es ist natürlich gar kein Grund, jetzt darauf so einzugehen. Und er dann ja auch im O-Ton gesagt hat, Mike, er soll weiter seine Billig-Songs schreiben und irgendwie ein junger Löwe beißt einen alten Löwen tot. Und mit diesen Sprüchen fehlt er ja die ganze Zeit auch so martialisch und so.
Bescheuert.
Ja, nächster Punkt, Mola, er will eine alte Einparkgeschichte von Michelle erzählen, wie er dann irgendwie gesagt hat, so, damals in Köln, weißt du noch, das war irgendwie lustig.
Das hat
und so.
Er mit Absicht gemacht. Weil da,
das hat er auch mit Absicht gemacht.
Das sagst du nicht einfach so. Also,
ja, und dann aber auch Mike gleich sofort darauf eingestiegen und gesagt, nee, aber eigentlich will ich nicht, dass ihr alte Geschichten erzählt, ja.
Und dann auch Michelle, nee, die ist witzig. Auch keine witzigen Geschichten.
Aber ey, dieses Verhalten schon wieder von Mike, ne?
Ja,
also
bescheuert.
Selbst irgendwelche Gespräche zu unterbinden und wirklich zu sagen, du hast ein Redeverbot, hat er wirklich so gesagt. Also diese drei Personen müssen auf mich achten, hat er gesagt. Also völlig wahnsinnig auch.
Auf jeden Fall.
Später auch Mike hat ja dann auch Michelle noch verboten, sich umzuziehen, so wirklich, also so im Offenen, sondern das ist wirklich auch irre,
immer,
ne? Wir da zusammen im Badezimmer waren.
Beim Duschen immer den Vorhang so zuhalten, dass man ja nicht irgendwie durchspicken kann. Also das ist... Also der muss echt in Therapie und das meine ich noch nicht mal böse, sondern das ist einfach so.
Dann gab es ja Runde 2 des Streits zwischen Marita bzw. Almklausi und Michelle und Mike. Denn dann hat auch nochmal Marita ein bisschen nachgelegt und hat wollte einfach das klären und er hat sie gar nicht beachtet, Mike hat sie gar nicht beachtet so wirklich. Und Michelle war ja von Anfang an überhaupt, die haben ja überhaupt nichts gegeneinander, also Marita und Michelle so, die sind da eh völlig außen vor, aber trotzdem gab es dann den Streit zwischen Almklausi und Mike, wo es dann irgendwann dazu kam, dass Mike dann gerne, also weil er hat ja dann auch nochmal angespielt auf diese Streber-Bemerkung und hat dann gesagt, ja, ihr habt es gesagt und Almklausi hat gesagt, nee, also das war irgendwie anders auf Band, das hat einen anderen Hintergrund gehabt. Wir können das auch gerne auch nochmal gerichtlich auf Band klären. und Mike hat das natürlich mit dem Drohen des Anwalts, hat er natürlich auch wieder persönlich genommen und so weiter, dann hat sich das wieder hochgeschaukelt. Du willst mich nicht von einer anderen Seite kennenlernen, hat er dann irgendwann gesagt und mal wieder so völlig von einem eigentlich kleinen Streit auf so irgendwie Majestätsbeleidigung umgeschaltet
und, dann eben wieder,
und dieser Schritt.
Wie du auch schon gesagt hast, dann wieder so klein mit Hut geworden und dann sich entschuldigt bei ihr irgendwie, oder nicht mal, wollte einfach eine Umarmung, so wo du direkt gemerkt hast, und jetzt irgendwie merkt er jetzt mal nicht, dass die anderen den gar nicht mehr mögen, der braucht die ja noch und dann wieder irgendwie, also so total von 0 auf 100 und von 100 wieder auf 0 runter.
Ja, Almklausi hat sich aber auch sofort entschuldigt, ne? Also Der hat auch sofort gesagt, oh,
stimmt,
ja, wenn es so gemeint ist, dann aber nein. Und aber dann sofort, als er ihm gedroht hat, war ja wirklich eine Drohung, hat er dann gesagt, droh mir niemals, Mike, droh mir niemals, Mike. Und das war ja dann der Spruch, der es auch in den Staffeltrailer schon geschafft hat. Das war schon geil, wie Almklausi auch mal so ein bisschen aus der Haut geht.
Ja, das stimmt.
Dann haben wir dieses Spiel, zeig mir dein Gesicht mit den Würfelbildern, da müssen wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass Yassin und Samira da sehr, sehr wenig übereinander wussten und das hat echt, auch...
Ich habe das vor allem zum Spaß, habe ich mal die Fragen alle meinem Freund geschickt, weil mich das echt interessiert hat, wie viel da normal ist, das zu wissen. Und das, also sehr viel mehr, also die wussten ja wirklich gar nichts. Diese, wie heißen sie? Schon wieder
fest. Yassin und Samira.
Genau, Yassin und Samira, also das ist ja schon traurig.
Aber ich finde auch so geile Fragen, ne? Also so zum Beispiel... Was ist deine Lieblingsblume?
Ja.
So, ey.
Ja, sowas.
Ganz ehrlich.
Das
ist so eine typische Frage, wo man denkt, als Person, die beantwortet auf diesem Fragebogen, ja, klar weiß er das.
Ja.
Ich meine, das hat er mir einmal geschenkt, so. Klar weiß er, dass mir die gefallen. Aber ganz ehrlich, ich weiß von keiner Person die Lieblingsblume.
Ja.
Und ist mir auch scheißegal. Also, eine Lieblingsblume. Wer hat denn auch eine Lieblingsblume? Also, es gibt so Blumen, die einem gefallen vielleicht und die man einmal auswählt, weil die irgendwie cool aussehen. Aber eine Lieblingsblume, also ganz ehrlich.
Nee.
Da kann ich schon verstehen, dass man das nicht auf dem Zettel hat.
Lieblingspflanzen habe ich, aber das ist auch nicht normal. Von daher stimme ich dir dazu.
Oder auch so Fragen wie, was ist deine Lieblingssexstellung? Das ist auch so, also die kann man eben auf zwei Arten beantworten. Entweder ist es wirklich die Lieblingsstellung oder ist es halt diese Stellung, die sie am meisten machen. Und das kann man schon so fehlinterpretieren.
Ja, das stimmt.
Aber das ist halt einfach ein geiles Spiel dazu, um diesen Streit halt zu erzeugen. Und das hat halt hier perfekt bei mir geklappt.
Das stimmt. Das stimmt. Wobei, aber wirklich bei den beiden war das schon extrem wenig. Also das war schon traurig.
Klar. Also, und es ist natürlich immer so ein bisschen wieder standardmäßig für so ein Instagram-Couple, was ich halt so oberflächlich kennt, aber irgendwie. Ja. Also so wirklich kennt die sich halt eben nicht. Und danach haben sie sich aber ja auch relativ schnell wieder miteinander ausgesprochen, haben gesagt, ja, weil ihr, du kennst ja auch nicht meine Unterhosengröße, von daher ist es eigentlich völlig egal, dass du nicht den Namen meiner Mutter kanntest und so weiter.
Ja, das ist dasselbe auf jeden Fall.
Und vor allem wurde auch da wieder klar, sie hat ihm ja Unterhosen mal gekauft, so. Das ist eigentlich ein viel größerer Liebesbeweis als alles andere, was davor irgendwie an irgendwelchen Sachen gefallen ist, sondern allein, dass sie ihm Unterhosen kauft, was er bestimmt für sie nie gemacht hat oder irgendwas Ähnliches in der Güteklasse gemacht hat. So, ey, das, naja, aber wir checken es, aber irgendwie Yasin checkt es halt wirklich zu 0%. Dass es einfach nicht vergleichbar ist.
Das stimmt.
Ja, Lars und Dominik haben das Spiel gewonnen, haben sich dadurch auch gesichert. Das heißt, es gab bei der Nominierung nicht mehr so viel Auswahl eigentlich. Aber die haben auch nicht wirklich viel Auswahl gebraucht. Denn es war sowieso klar, dass Roland und Janina aus verschiedenen Gründen dann eben auch nominiert würden. Mhm. Mike und Michelle waren die einzigen, die das nicht getan haben. Sie haben gesagt, nee, es geht in einer Spielshow, oder Mike hat es natürlich nur gesagt, Mike hat gesagt, es geht in einer Spielshow nicht darum, wie viel Teller man abwäscht. Die Entscheidung wurde uns fast abgenommen, weil gegenüber so eine respektlose Art entgegengebracht wurde, dass es unentschuldbar auf Lebenszeit, also mal wieder den ganz großen Hammer rausgeholt. Aber Michelle, muss man immer in diesen Szenen sagen, hat dann auch wieder hier mal wieder den Mut gefunden, ihm da entgegenzustehen, hat gesagt, so, ich stehe hinter dir, alles cool, aber ab morgen gelten andere Regeln. Weil ganz ehrlich, das ist wirklich höchstgradig asozial, wenn du eine Frau hast, die drin wirklich auch Hausarbeit erledigt und abwäschen tut und macht und dann sagt er, der Typ, der fast nichts macht, oh, es ist egal, was man im Haus macht, dass das sozusagen nicht ins Gewicht fallen sollte. Ja. Also das ist schon.
Ja, ich glaube, ihr Glück ist, dass alle wissen, dass er halt ein Vollarsch ist und das nicht von ihr kommt, sowas.
Aber am Ende wird er ihr Tod sein irgendwann oder ihr Verderben sein da in dem Haus, weil du kannst natürlich nur beide auf einmal rausschmeißen.
Ja, definitiv.
So, dann gab es aber den großen Twist, dass Roland und Janina entscheiden durften, gegen wen sie in einer Exit-Challenge antreten. Exit-Challenges kennen wir ja normal aus Couple-Challenge, also Sommerhaus-Kids. Jetzt hat es aber auch diese Exit-Challenge in das Hauptformat geschafft und ja, hat eigentlich nur den Sinn halt, dass man Roland und Janina, beziehungsweise das erste Paar, das das Haus verlassen muss, noch ein paar oder noch eine Folge länger in der Staffel halten kann. Und sie durften sich dann eben entscheiden zwischen Yasin und Samira oder Alm, Klausi und Maritta und haben dann eben Alm, Klausi und Maritta gewählt, weil sie natürlich ein bisschen unsportlicher und älter sind als Yasin und Samira und haben da bessere Chancen gesehen.
Ja, da habe ich schon mitgefiebert, muss ich dir sagen. Ich wollte noch nicht, dass Maritta und Alm, Klausi gehen.
Ich wollte aber auch nicht, dass Roland und Janina gehen. Aber
ja,
gut.
Das war ja für dich dann mega kack.
Ja, es waren meine beiden Lieblingspaare, aber na gut, es war halt klar, dass sie halt einfach aufgrund dieser völlig falschen Taktik am Ende dann halt nicht besonders beliebt waren im Haus. Und das konntest du auch nicht rückgängig machen. Also selbst wenn die sich jetzt super angestrengt hätten und wirklich alles im Haushalt gemacht hätten, hätten sie am Ende gesagt, okay, die wollten jetzt halt nur auf Teufel komm raus drin bleiben. Also die hätten es einfach nicht mehr gut machen können.
Ja.
Am Ende gab es aber noch die Konfrontation zwischen Yasin und Mola und Mike, weil dann auch mal Yasin ein bisschen schon energischer wurde und hat gesagt, so, du hast uns gerade allen irgendwie ans Bein gepinkelt. Warum denn eigentlich? Wir hatten doch eigentlich gar nichts gegen dich, sondern das war doch zwischen dir und Mola. Aber ja, okay. Und Mike sieht den Fehler einfach nicht ein, hat gesagt, eure Meinung tangiert mich nicht. Und eine Beziehung und eine Ehe müssen auch Konflikte haben, hat er gesagt.
Ja, ich stelle mir den auch so vor, dass, also die darf auf gar keinen Fall, glaube ich, mit Freunden rausgehen. So stelle ich mir das vor. Und er macht's aber, weil er es ja auch nicht macht. So, das wäre so einer, der das so begründen würde, der sich komplett an die Ehe hängt und sonst nichts mehr im Leben macht.
Folge 3. Die können wir natürlich auch kürzer abhandeln, weil sie bei TV Now, glaube ich, nur so 43 Minuten lang war. Von daher schön, so eine kleine Mini-Folge auch zu bekommen vom Sommerhaus. Das war dann die entsprechende, ja, beispielhafte Szene, die man eigentlich wirklich für diese Beziehung eigentlich auch benutzen kann. Und zwar, als dann Michelle eben bei, ich glaube, Ben, Sissy und ich glaube Maritta sitzt im Schlafzimmer da irgendwie am Bett und denen so ein bisschen erzählt, wie die Beziehung so ist und worunter sie gerade so leidet, dass es eben Mike gibt, der ständig sie belagert mit allem drum und dran und ständig auf ihr hängt. Und dagegen geschnitten wurde dann ständig das Bild von Mike, der parallel mit ihr, also einfach auf sie wartet, weil er frühstücken gehen will, aber nicht alleine frühstücken will. Das hat fast schon was gehabt von damals Wendler und Laura im Sommerhaus.
Ah, oh, ja, stimmt.
Bloß, dass Laura halt in dem Fall ein erwachsener Mann ist und keine 18-Jährige, die irgendwie ihre erste TV-Erfahrung hat, sondern irgendwie ein erwachsener Mann, der nicht alleine frühstücken kann ohne seine Frau und ihr da auf dem Arsch klebt. Ey, das ist wirklich heftig gewesen, ja, das so zu sehen, weil das war ja, das war so geil. Die reden über diese Situation und ständig kommt Mike da und zeigt genau dieses Verhalten, worüber genau, sie gerade reden.
Und so auch so ganz geil, komisch, kommt so an und küsst sie und geht da so, hä? So, die ist gerade am Reden, also so ganz unpassend, also so.
Ja, und sie muss es halt wirklich auch wortwörtlich sagen. Sie hat ja dann im O-Ton auch gesagt, sie will Frauengespräche, ich will das mal machen.
Ja, der
ich will
checkt
jetzt
es von alleine
Frauen
nicht, das stimmt, sie muss das sagen.
Und man hat schon das Gefühl, dass sie diesen O-Ton-Raum, dieses Sprechzimmer so als sicheren Ort irgendwie für sich ausgemacht hat, wo sie sich auch mal traut, was zu sagen, weil da irgendwie Leute von der Produktion noch dabei sind. Weil woanders hat sie vermutlich irgendwie Angst, dass er irgendwie ausflippt oder irgendwie noch laut wird oder so. Wird er ja da auch, aber da ist es für sie wahrscheinlich irgendwie so ein sicheres Zimmer.
Krass, warum haben die Ja, dass der ihr direkt einen Antrag gemacht hat, ist klar. Aber dass die den wirklich geheiratet hat, gruselig.
Ja, dann, also Adeline hat sich auch nochmal zu Mike hinbewegt und hat ihm nochmal ins Gewissen geredet. Sie ist ja so ein bisschen so eine kleine Bezugsperson fast schon zu ihm. Ne?
Stimmt, merkwürdigerweise.
Weil sie ja auch wirklich, ich finde die auch ganz cool, Adelina, muss man sagen. Sie versucht es halt wenigstens, ne, mit ihm noch zu reden, aber er bei ihm kommt halt nichts an davon. Bei ihm kommt nichts an.
Das stimmt.
Dann ging es weiter mit dieser ganzen Steff-Geschichte. Steff, der irgendwie, also auch ein Idiot ist, ne? Also der wundert sich ja teilweise über Sachen, die dann bei Peggy irgendwie schlecht ankommen, von denen man irgendwie weiß oder von denen allen klar ist, dass die nicht gut ankommen. Also ich meine, der erzählt da, was hat er erzählt? Dass er früher, also erstmal im Zypern-Urlaub, Zypern mega geil Zypern, super, müsst ihr unbedingt
Zypern,
hin.
Ja, geile Aussicht,
weil, geil. Ja, geile Aussicht und vor allem hat er da erzählt, ja, war ich halt mal, habe ich sie einfach alleine gelassen, ne, am Strand, bin ich aber weggegangen, habe mit irgendwelchen Leuten gefeiert, habe sie Peggy einfach alleine gelassen.
Zwei Stunden lang.
Die hat keine Ahnung gehabt, wo ich bin. Hat er noch erzählt, ja, also Fremdgehen ist für mich völlig normal. Habe ich damals immer gemacht. Mit jeder Freundin. Ich habe jede betrogen. Ganz normal. Und ich
so
war früher am Arbeiten.
Und wundert sich. Und dann hat er ja noch, er hat ja damit angefangen. So, ja, warum redest du denn so über mich, wenn ich das?
Ja.
Merkt er das nicht?
Ey, du hast doch die Geschichte erzählt. Hat sie doch auch so gesagt, ne?
So
auch damals. Ach, da wie er erzählt hat. Ja, ich bin früher ans Arbeitsamt gefahren, weil da halt die ganzen Frauen waren und
ganz ekelhaft. Und dann bin ich zu einer
aber jeder Bushaltestelle.
Und wenn da eine nicht wollte, bin ich halt zur nächsten. Und ich dachte die ganze Zeit nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass er an irgendeiner Bushaltestelle Erfolg hatte damit. Da ist doch nur jeder genervt, vor allem Frauen. Wer geht denn da mit, wenn du random
vor allem so
nach
eher so als so ein aufgedunsener Typ,
ja,
ey.
Eben,
so
das
Maschmeyer,
sieht ja nicht mal gut aus oder so. Dass man
Maschmeyer
sagt,
meets irgendwie so Justin Bieber von 2005.
Ja, also faselt auch so viel Quatsch, glaube ich.
Ich finde, der wirkt immer so wie benommen irgendwie. Der ist gar nicht so bei sich irgendwie.
Ja, ganz.
Also, der lebt in einer anderen Welt irgendwie, finde ich.
Der hat ja auch erzählt, die haben früher so ganz viele Drogen da immer genommen. Das hat ihm wahrscheinlich einfach nicht gut getan.
Ja. Man merkt.
Ja.
Ja, dann gab es noch die Exit-Challenge. Roland und Janina gegen Alm, Klausi und Marita. Und das war am Ende ein Spiel, was nicht auch gut war für Roland und Janina. Denn
ja,
es ging darum, dass der alte Typ da irgendwie mega viel Gewicht tragen musste. Und es war irgendwie klar, dass Alm, Klausi dann drin bleibt. Und es war auch letztendlich gut fürs Format natürlich, weil Alm, Klausi trotzdem noch ein bisschen mehr Potenzial vielleicht bietet. Aber trotzdem schade um Roland und Janina. Schön fand ich den Off-Text an der Stelle. Marita hat gesagt, die Gerechtigkeit siegt. Und der Off-Text hat gesagt, und die Gebrechlichkeit hat das Nachsehen. Das ist so geil einfach.
Stimmt, ja.
Es gab auch noch am Ende einen schönen Off-Text. Und zwar, als es dann wieder nach dem Auszug von Roland und Janina ein Lagerfeuer gab. Und der Off-Text hat gesagt, Abendstunde im Sommerhaus nach Roland und Janinas Aus. Genießt der Rest den Leichenschmaus. Man macht das Beste draus, weiß am besten Almi Klaus. Das ist schon, also, das ist die hohe Kunst des Off-Texts, muss man sagen. Also, super geil, der Off-Text im Sommerhaus. Ja, und jetzt dachte man, okay, jetzt ist gerade so ein bisschen irgendwie die Luft raus irgendwie. Die sitzen auch alle wieder zusammen, aber dann bringt Almklausi diesen Bettentausch ins Gespräch und hat gesagt, ja, also jetzt ist ja ein Bett frei und wir wollen eigentlich gerne, dass Steff und Peggy jetzt aus unserem Zimmer verschwinden. Und hat wieder mal so, man merkt immer in dieser Gruppe, da wird auf einmal aus diesem Luschi-Typen, wird da so ein kleiner.
So unverschämt Trotz. Fand ich das, echt.
Ja.
Wir haben das jetzt entschieden, ihr zieht um. Okay, nein.
Und erzählerisch, auch an so einer geilen Stelle, wo gerade eben die Luft raus ist, kommt er um die Ecke mit diesem Bettentausch, wo man merkt, Steff und Peggy haben gar keinen Bock darauf. Und Peggy hat dann eben gesagt, die jetzt meinen, vorne zu sein, muss man kaputt machen. Das hätte man von ihr nicht gedacht, so ein Satz, aber ein schöner letzter Satz, um dann in die nächste Woche überzuleiten. Also, Sommerhaus der Stars 2021, wir freuen uns, genau. Und wenn es so weitergeht, dann sind wir auf jeden Fall noch lange dabei. Wir werden uns nächste Woche dann natürlich wieder um diese 3 Folgen kümmern und werden euch auf dem Laufenden halten. Du wirst auch dranbleiben bestimmt, oder?
Auf jeden Fall.
So, dann haben wir das Sommerhaus hinter uns gelassen und gehen weiter zum, ja, ich würde, also wir haben ja schon Sommerhaus Kids mit Couple Challenge, aber ich würde mal einen Namen ins Spiel bringen, und zwar Sommerhaus Light, würde ich jetzt mal hier einen Format nennen, und zwar Unbreakable, wir machen dich stark. Das haben wir schon mal angekündigt, damals bei den Screenforce Days wurde das schon mal ins Gespräch gebracht, und damals hieß es, das hat die Bild-Zeitung ja auch gesagt, dass RTL gerade Promis sucht, die in der Vergangenheit Traumata irgendwie erlebt haben oder die aktuell Traumata haben, weil man die gerne irgendwie heilen würde in diesem Format.
Kann ich da auch mitmachen?
Ich würde es dir nicht raten. Okay. Denn wie diese Traumata jetzt bewältigt werden sollen, das ist jetzt ein bisschen klarer. Das Format wird lustigerweise auch von C-Point produziert, die ja auch das Sommerhaus herstellen. Von daher würde ich in diese Therapie nicht so ganz so viel Vertrauen stecken.
Okay.
Und das Konzept ist einfach, dass 10 Promis, deren Leben in Schieflage geraten ist, heißt es, dass die in ein fremdes Land reisen und zu sich selbst finden müssen. Gott. Und das mit Hilfe eines militärischen Trainingsprogramms, mit was auch sonst.
Hä? Die sollen ihre Traumata heilen, indem sie rumkommandiert werden und angeschrien?
Ja, das ist so ein bisschen Tough-Level, ne? So einfach so irgendwie verwöhnte Mädchen durch den Schlamm kriechen lassen.
Die strengsten Eltern halt 5 der Minuten. Welt.
Ja, genau, so ähnlich. Ne? Ziel eine gemeinsame Heldenreise, dass alles besser wird. So.
Da hätte ich danach mehr Traumata als davor.
Das denke ich auch. Wir haben aber die Kandidatinnen hier und Kandidaten. Und ja, das ist ein relativ unbekanntes Teilnehmerfeld, würde ich sagen. Wir legen mal los. Ekaterina Leonova von Let's Dance kennt man noch. Jasmin Tawil, Schauspielerin, zuletzt Promi Big Brother, kennt man auch noch. Mimi Fiedler, Schauspielerin, hat man auch schon mal gehört. Mhm. Die nächste sagt mir gar nichts. Monika Sozanska, Degenfechterin.
Oh.
Dann haben wir dabei Susi Kentikian, Boxerin, oder auch Monsterchen bei The Masked Singer. Daher kennen wir sie noch, natürlich. Dann Christian Karmann, Schauspieler. Das ist der Benny Beimer aus der Lindenstraße, übrigens.
Okay.
Erik Stehfest, Schauspieler, und Dancing on Ice, glaube ich, hat er zuletzt teilgenommen.
Ja, lustig, da hat er nämlich danach gesagt, er geht jetzt nie wieder ins Fernsehen. Jetzt ist er da. Na, herzlichen Glückwunsch.
Dann noch Hardy Krüger Junior, Schauspieler. Marvin Linke, Schauspieler von Unter uns, den müsstest du kennen.
Hä, Marvin Linke? Oh, jetzt muss ich aber gucken. Jetzt sag's aber.
Marvin
schon
Linke.
Schon wieder mein Unter uns, ey. Sag doch sowas Schlimmes nicht.
Ja, Marvin. Der hat scheinbar auch irgendein Trauma, was er gerne bei RTL bewältigen würde.
Ach, der ist das. Ja, der ist nicht mehr dabei, aber der war mal dabei.
Ah ja, okay.
Der ist aber eigentlich ganz cool, glaube ich.
Ja, und der letzte im Bunde ist Ozan Yaran, Comedian. Der wird auch teilnehmen. Und das sind die 10 Leute, die sich hier in den Schlamm werfen werden und dadurch ihre Traumata überwinden wollen. Professionelle Hilfe bekommen sie von den Pros, werden sie genannt. Und zwar Psychologin Nadja Patronowskaja, Zeitsoldat und Nahkampftrainer Markus von Hauf, Berufssoldat Julian Kottisch und Personal Trainer und Kampfsporttrainer Felix Köster.
Hilfe. Das wäre die mit Abstand schlimmste Therapie für mich. Sport.
Also ich finde auch, dass das wirklich nicht gut klingt, alles. Also wirklich aus auch ja aufklärerischer Sicht, wie man denn solche Traumata überwinden kann, aber auch aus Promi-Sicht, die sind alle nicht geil irgendwie.
Nee.
Also für mich klingt das wirklich nicht gut, leider. Also Unbreakable ab dem 10. November, 6 Wochen lang, mittwochs 2015, bei RTL und vorab bei RTL Plus. Das übrigens, also wie gesagt, RTL Plus ist ja der neue Name von TV Now. Ab dem 4. November heißt es RTL Plus. So, dann Dschungelcamp. Müssen wir darüber diskutieren, denn es gab einen Bildbericht. Die haben gesagt, RTL denkt darüber nach, das Sommerhaus in Südafrika zu das produzieren im kommenden du? Jahr. Was habe ich gesagt?
Sommerhaus.
Oh, ja, freudscher Versprecher. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, ne, das Sommerhaus ist ein bisschen das neue Dschungelcamp, weil es ja einfach vom Aufregerlevel einfach das schon übertroffen hat, auch von der Möglichkeit, das Format zu verbessern, weil das Sommerhaus einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten eröffnet, zu revolutionieren alles mal ein bisschen oder ein bisschen frischer zu halten. Weil bei Dschungelcamp ist es halt schon sehr eingefahren und es ist schon sehr klar, was da passiert eigentlich.
Ja, aber ich frage mich, warum man da nicht wieder das Normale in Australien machen kann. Ist das noch so schlimm mit Corona oder?
Der Punkt ist einfach, dass die Briten ihr Dschungelcamp eben in Großbritannien gemacht haben. Mhm. Auch in diesem Jahr. Und die nutzen ja immer diese Synergien, weil das ist dieselbe Produktionsfirma ITV, die dann eben immer das schon aufgebaute Dschungelcamp mit allen auch Produktionsstätten und Unterkünften und so hinter den Kulissen, was sie dann alles eben von den Briten immer nutzen. Mhm. Das kommt der RTL dann wesentlich billiger, ja, wenn sie nicht alles selber aufbauen müssen. Und diese Synergien können sie eben nicht nutzen in Australien dieses Jahr. Und deswegen ist Australien immer noch in der Verlosung, aber man denkt halt auch über andere Drehorte nach. Und Südafrika ist eben der Ort, wo die, lustigerweise die australische Version vom Dschungelcamp ja ihr Dschungelcamp macht. Also die machen, ja, also die Australier gehen nicht in das australische Dschungelcamp, sondern die gehen nach Südafrika. Und dort plant jetzt eben RTL eventuell auch hinzugehen.
Okay, ja, das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Also alles besser.
Ja, als kann ich mir auch vorstellen.
Ja, das fand ich irgendwie.
Also ich glaube, das ist das Einzige, was klar ist, dass es sowas nicht mehr geben wird. Ja. Also so eine Show wie letztes Jahr wird es nicht mehr geben. Ist ja auch nicht mehr nötig so. Man kann das Ganze ein bisschen besser kontrollieren mit Corona, ja, und so weiter. Damals war ja wirklich der Höhepunkt der zweiten, ja, Welle, klar, damals, ja, Anfang Januar. Der Haken an Südafrika soll sein, dass die Quarantäneregeln so streng sind, dass die Promis vor Weihnachten anreisen müssten, wenn man es zum üblichen Zeitpunkt macht.
Okay.
Und das soll bei den Promis halt für Ärger sorgen, ja, die das verständlicherweise nicht wollen. Also dass sie dem Dschungelcamp auch noch Weihnachten opfern und Neujahr und dann erst quasi.
Das würde teuer werden, glaube ich. Also ich glaube, die wären alle bestechlich, sonst würden die nicht da reingehen, aber wäre teuer, glaube ich.
Ich glaube auch, dass man da nochmal ein bisschen nachhelfen müsste mit der Gage, aber deswegen kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, beziehungsweise kann ich es mir nur vorstellen, indem man zum Beispiel das Dschungelcamp nach hinten verlegt. Das könnte ich mir vorstellen, ja, dass man eben die Quarantäneregel dadurch aushebeln könnte, oder was ist aushebeln, aber dass man es dadurch eben nicht über Weihnachten macht, ja, aber das ist alles nur Spekulation. Klar ist ja nur, dass es ja schon drei Dschungelcamper gibt. Lukas Kordalis, Harald Glückler und Philipp Pavlovic. Das war ja schon klar, dass die in dieser 15. Staffel, glaube ich, dann teilnehmen am Dschungelcamp 2022.
Finde ich schon mal ganz gut.
Ja, das ist eine durchaus illustre Runde bisher. So, jetzt können wir großzügig über andere News drüber springen, sollten aber erwähnen, dass am 25. Oktober die neue Dating-Show die neue tägliche Dating-Show, muss man sagen, bei RTL 2 losgeht. Let's Love. Um 17.05 Uhr läuft das dann täglich. Und es geht immer, wie wir, glaube ich, schon mal gesagt haben, darum, dass zwei Singles sich kennenlernen und dann in eine Hütte ziehen und dort für einen Tag und eine Nacht leben. Und das wird dann ähnlich, also es ist halt ähnlich wie bei First Dates, dass dann immer mehrere Dates parallel geschnitten werden pro Folge. Ich glaube, drei Dates pro Folge. Und man lernt dann die Paare kennen und die lernen sie ja untereinander kennen. Gianna Zarella moderiert und ja, das ist ziemlich großzügig schon bestellt worden. 80 Folgen sind schon irgendwie bereit, da abgefahren zu werden. Ist natürlich auch einiges nötig, denn läuft ja fünfmal die Woche. Ne? Und ist, glaube ich, ganz gut, weil es einen schönen Kontrast gibt zu First Dates, wo es ja um Speed Dating geht. Aber hier ist es ja so ein bisschen intensives Slow Dating, nennt es RTL. Also, weil die ja über einen längeren Zeitraum zusammenleben. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht so uninteressant.
Dann stell dir mal vor, du gerätst an so einen ganz schlimmen. Dann bist du da.
Ja, ich glaube, also es gibt auch noch die Option, das Abenteuer auf 5 Tage auszuweiten. Nachdem sie sich dann eben kennengelernt haben, diese eine Nacht, können sie eben das Abenteuer noch ausweiten, wird hier geschrieben. Aber abbrechen weiß ich nicht, ob das drin ist. Ob man dann sagen kann, nee, ich will hier raus. Das weiß ich nicht. Auch in Sat.1 wird es eine neue Dating-Show geben nach dem Erfolg von Five Senses for Love. Es war ja dieser Love is Blind-Abklatsch von Netflix, ne, was ja auch Fernsehpreis nominiert war sogar, Five Senses for Love, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, aber gut. Wirklich? Die machen jetzt ein neues Dating-Experiment in Sat.1 und zwar Liebe im Sinn, das Heiratsexperiment.
Oh je.
Das nächste, weil ja Hochzeit auf den ersten Blick ja auch in Sat.1 läuft und auch ein Heiratsexperiment ist. Und auch bei Five Senses for Love ging es ja ums Heiraten am Ende. Hier wird es aber darum gehen, dass 30 Singles in mehreren Experimentierphasen sich verlieben können. Und es soll ähnlich wie bei Five Senses for Love eben auch um die Sinne gehen. Und am Ende gibt es eine Verlobung, gibt es einen gemeinsamen Urlaub und dann eben ja die Frage, ob man auch heiratet am Ende. Also wie schon gehabt. So.
Ja, also zum das Scheitern verurteilt eigentlich, aber vielleicht ist die Sendung ja ganz lustig.
So, dann Masked Singer. In 8 Tagen geht's los mit The Masked Singer Staffel 5. Und jetzt wurde das nächste Kostüm bekannt gegeben, und zwar das Stinktier. Du hast es auch schon gesehen. Was hast du zum Stinktier?
Ich habe es mir gerade angeguckt. Ich dachte, er ist total süß, aber dann habe ich die Chilischote. Habe ich die Chilischote gesehen. Da musste ich ein bisschen zurückrudern. Also die Chilischote ist schon super, aber das Stinktier ist ganz süß. Finde ich jetzt nicht so mega eins der coolsten Kostüme oder so, aber ist süß.
Ich find's cool. Ich finde die Frisur cool. Die hat so 4 Locken oben, die finde ich irgendwie ganz cool.
Ja, das stimmt.
Ich habe schon getwittert, Stinker Bause könnte vielleicht drunter stecken, aber.
Oh nein. Ich hasse dich so, ne?
Naja, aber es wird ja nicht die einzige Rateshow werden demnächst bei ProSieben, denn sie suchen ja auch das Phantom. Das haben wir auch schon mal bei den Street Force Days damals bekannt gegeben oder berichtet. Wer ist das Phantom? Wird eine neue ProSieben-Show werden mit Steven Gätjen ab dem 26. Oktober. Dienstags dann quasi auf dem Sendeplatz von The Masked Singer, denn die wechseln ja auf den Samstag. Dann wird eben 2-mal die Woche sogar gerätselt bei ProSieben. Es geht nämlich darum, 3 Promis absolvieren verschiedene Spielerunden und müssen ein prominentes Phantom dadurch erraten. Jedes gewonnene Spiel oder Rätsel bringt quasi einen Hinweis auf die Identität des Phantoms. Ich finde es irgendwie ganz, ich weiß nicht, noch nicht ganz genau, wie ich es finden soll, aber irgendwie.
Kann man sich noch nicht so gut vorstellen.
Ich finde den Namen auf jeden Fall ganz gut, Phantom. Wer ist das Phantom? Das finde ich ganz gut. Und die prominenten Gäste sind auch schon bekannt und in der ersten Folge werden es sein Linda Zervakis, Sascha und Max Mutzke, also 2 Masked Singer Gewinner plus Linda Zervakis. Durchaus Rätselpower vorhanden. Und die weiteren Gäste, unter anderem Nora Tschirner, Michi Beck, Caroline Herfurth, Frederik Lau, Charlie Michaelsen, Smudo, Tom Beck und Edin Hasanovic. Also auch hier durchaus Prominenz dabei.
Phantom Beck. Musste ich jetzt auch mal kurz.
Phantom Beck, ja, genau. Ich bin gespannt, wer das Phantom dann am Ende ist oder welche Promis da dann irgendwie drunter stecken oder ob man auch die dann auch für Masked Singer ausschließen kann. Das wird spannend zu sehen sein.
Ja,
weil man wird ja wohl kaum bei ProSieben ein Phantom haben, was dann gleichzeitig nochmal unter der Maske bei der Masked Singer steckt, ja, oder? Stimmt. Also das kann ich mir kaum vorstellen.
Das stimmt.
Wir werden sehen, wer das Phantom ist und wie diese Phantomshow wird. So, wir müssen Tempo machen, aber wir haben hier noch eine News, die ich eigentlich kurz vorlesen will, und zwar, was Vox zu Halloween plant.
Oh Gott.
Also sie machen einerseits ein Grill den Hänsler Halloween Special mit Ross also Anthony, Mareike Amado. Ja, also genau, bloß mit ein paar Spinnweben in der Ecke. Ross Anthony, Mareike Amado und Verona Poth, die sich da wahrscheinlich verkleiden werden. Und aber es gibt auch noch Hot oder Schrott, das große Gruseln.
Rares für Rares gibt's auch noch, oder?
Ja, aber nicht bei Vox, ne?
Ach ja, stimmt.
Nicht bei Vox. Aber Detlef und Nicole, Hubert und Matthias, Roland und Steffi etc. testen Halloween-Produkte. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Zum Beispiel eine Seilrutsche im Fledermaus-Design, eine Kürbis-Zapfanlage und Latex-Zombie-Make-up wird hier schon verraten.
Ja gut, kann man mal machen. Gut.
Kann man tatsächlich mal machen. Und das war es auch schon zu Halloween und Vox. So, weiter geht's mit RTL. Die holen nämlich einen Zombie, einen Sendungszombie zurück. Und zwar Raus aus den Schulden. Das war die Sendung mit Peter Zwegert. Ja. Und Peter Zwegert ist mittlerweile, ich glaube, 71 Jahre alt. Und macht das tatsächlich jetzt nicht mehr.
Ach, oh Mann, du bist nee. Das kannst doch nicht so ankündigen.
Ja, tut mir leid, aber die machen es ohne Peter Zwegert, was ich auch einen Skandal finde.
Ja, gibt es da noch mehr Schulenberater? Ich dachte, es gibt nur
ja, einen. Es gibt einen, und zwar heißt der neue Stylianos Brusenbach.
Okay.
Ja. Das klingt auch eher nach einem erfundenen Namen, aber Stylianos Brusenbach ist tatsächlich ausgebildeter Diplom-Fachwirt, arbeitet seit 15 Jahren als Schuldnerberater oder Steuerberater, glaube ich, und macht jetzt eben den Schuldnerberater für RTL. Der soll neben Schuldnerberatung natürlich auch die Alltagsprobleme der SchuldnerInnen analysieren und ja, ähnlich wie Peter Zwegert auch so, ne, der war ja auch immer so ein also der hat sich auch ein bisschen auch als Psychologe teilweise verstanden.
Ja, und der war immer so ein bisschen grumpy dabei. Ich fand den ganz
ja.
Witzig. Voll schade, dass er nicht dabei ist.
Kennst du die eine Szene, die auch mal bei TV Total war, dass er einen Teebeutel angezündet hat, der dann so in die Luft geflogen ist?
Wirklich? Nee, weiß ich gerade nicht.
Da hat er so verdeutlichen wollen, er hat gesagt, er hat so einen Teebeutel angezündet und das gibt es irgendwie so eine physikalische Reaktion, dass der Teebeutel dann irgendwie so fliegt. Der steigt dann so zur Luft. Oh Gott. Hat er gesagt, was ist das? Und dann hat die Frau gesagt, ein Teebeutel. Und dann hat er aber gesagt, nee, das ist irgendwie ihr Leben und wenn es dir so weitergeht, dann fliegt dir alles in die Luft. Das hat er damit verdeutlichen wollen. Und das war damals auch bei TV Total. Ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben.
Schön.
Apropos TV Total, Stefan Raab, der wird die neue Helene Fischer Show in Sat.1 produzieren als Musical Supervisor. Und das ist schon spannend, weil die Helene Fischer Show läuft ja normalerweise an Weihnachten im ZDF. Und war schon vor ein paar Wochen mal in den Medien, dass die Helene Fischer Show im ZDF nicht stattfinden kann, weil es ja einfach zu groß ist und man es unter Corona-Bedingungen nicht machen kann. Deswegen hat sich Helene Fischer wahrscheinlich, weil sie hat ja ein Album, was irgendwie im Herbst jetzt rauskommt, gedacht, okay, dann mache ich es halt woanders und zwar in einem kleineren Rahmen dann. Und hat dann einen Sender gefunden mit Sat.1, die das jetzt machen werden. Am 12. November um 20.15 Uhr wird es die Helene Fischer Show geben, ein Abend im Rausch, heißt das Ganze. Und Stefan Raab wird das Ganze als Music Supervisor eben betreuen.
Also das ist sehr smart, weil ich glaube, jede Helene Fischer Show hat immer gute Quoten. Also sobald irgendwas mit Helene Fischer ist, geht das gefühlt durch die Decke.
Ja, total. Und also für alle Beteiligten ergibt es Sinn, für Sat.1, die ja so ein bisschen wieder familienfreundlicher werden wollen nach den ganzen Skandalen und so weiter. Daher macht es Sinn, aber für Helene Fischer macht das hier auch Sinn, weil das trotzdem Album irgendwie rauskommt und natürlich auch vermarktet werden will.
Ja.
Und für Raab macht es Sinn, weil er, glaube ich, auch schon Fan ist von Helene Fischer.
Ja,
die war ja auch damals einige
ja.
Male in seiner Show und die haben ja immer so ein bisschen auch zusammen improvisiert und so.
Ja.
Es war auch immer ganz lustig. Von daher, glaube ich, Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und es gibt danach sogar noch ein Gespräch mit Steven Gätjen, die irgendwie dann hier, also Helene Fischer wird hier irgendwie einen ungewöhnlichen Einblick in ihr Leben gewähren und ihre Karriere. Und abschließend noch, apropos Stefan Raab, weiterer ja, Schützling von ihm, Teddy Teckelbran, ne? Auch mittlerweile auf eigenen Füßen stehend natürlich, der wird im Frühjahr 2022 ein neues Format bei Amazon bekommen, nachdem er ja da in der ersten Staffel von LOL super ja, erfolgreich war und sehr lustig war, bekommt er ein Format namens One Mic Stand, heißt das Ganze. Ist meine Frau, nee, nicht meine Frau, meine Katze. Ja, heute.
Meine Frau.
Das Format kommt ursprünglich aus Indien und ja, dreht sich um folgendes Konzept. Es wird darum gehen, dass Teddy Teckelbran Promis zu Stand-Up-Comedians ausbildet. Und dazu hat er auch ein paar weitere Coaches dabei, die diese Promis dann betreuen werden. Und zwar Harald Schmidt wird dabei sein,
okay.
Hazel Brugger, Thorsten Sträter und Michael Mittermeier. Die werden auch ihm zur Seite stehen und Promis dann betreuen.
Das sind aber mal ein paar dabei, denen ich das durchaus zutraue. Also es gibt, glaube ich, wenige, die gutes Stand-Up machen in Deutschland, aber ist eine gute Auswahl, glaube ich.
Das glaube ich auch. Es kommt halt auch die Promis an, ne? Die jetzt hier auch noch nicht verraten wurden, welche dann da dabei sein werden. Aber es wird alles darauf hinauslaufen, dass es dann eine große Showbühne gibt am Ende mit Teddy, der dann auch moderieren wird mit Showband. Und da müssen dann quasi die Promis ihr großes Stand-Up-Programm am Ende dann auch aufsagen oder performen dann. Und ja, mal schauen, wer es wird. Aber irgendwie spannend. Finde
ja,
ich ein gutes Format.
Finde ich auch gut.
Ja. So, aber abschließend kommen wir noch zu einer Serie, und zwar einer Serie, die uns beiden immer viel Spaß gemacht hat, und zwar zu Sex Education bei Netflix, eine britische Coming-of-Age-Geschichte, die wir auch schon seit einigen Jahren jetzt kennen. Ich glaube, die erste Staffel lief Anfang 2019. Die hatten jetzt sehr mit Corona zu kämpfen bei den Dreharbeiten für die dritte Staffel. Und ich würde dich mal fragen, wie hat es dir gefallen, beziehungsweise vielleicht kannst du auch nochmal so eine ganz kurze Inhaltsangabe geben, worum es denn in der Serie geht und wo die jetzt Anfang Staffel 3 ansetzt. Kriegst du es hin?
Ich versuch's mal, ich bin so schlecht in Inhaltsangaben.
Naja, also grundsätzlich muss man sagen, vielleicht, also es gibt Otis, ne, und es gibt einen, also Otis ist ein Sohn einer Sexualtherapeutin. Er ist in seiner Schule sozusagen der Sexkenner, weil er einfach durch seine Mutter sehr vorgeprägt ist. Deswegen hat es sich ergeben, dass er zusammen mit Meef, einer Freundin von ihm, in die er auch nebenbei verliebt ist, einen Sexualstammtisch oder so eine Sprechstunde eingerichtet hat für die ganzen Teenager, die eben Fragen haben in dem Bereich. Obwohl er selbst halt sehr unsicher ist mit der Thematik eigentlich, aber er kann halt gut drüber reden von seiner Mutter. Genau. So, das ist, glaube ich, die Grundhandlung. Er hat auch
eine gute, selber eine gute Einstellung und weiß da, glaube ich, auch viel. Er kann sie halt, wie du sagst, nur selber nicht so gut umsetzen oft. Aber genau, das ist der Ursprung. Und im Zuge dessen baut sich eigentlich ganz viel auf. Also dadurch erfährt man halt sehr viel über die Charaktere dort. Und das wird halt sehr viel angesprochen. Also verschiedene Sexualitäten, Identitäten, allgemein Probleme, die man halt so hat, gerade als Teenager, wenn man sich einfach nicht auskennt mit diesen Dingen. Also was Sex angeht, Beziehungen und so, ist man halt einfach, kennt man sich nicht aus, und die helfen denen ja quasi so ein bisschen, und dadurch erfährt man als Zuschauer eben sehr viel über deren Lebensgeschichten. Und es ist halt auch für die Leute, die das gucken, gerade, also ich habe schon gesagt, ich glaube, ich hätte mich mega gefreut über so eine Serie, als ich noch jünger war, und die hätte mir sehr geholfen, und deswegen finde ich das echt schön, dass es das auf jeden Fall gibt und jetzt schon 3 Staffeln.
Die hat, glaube ich, die dritte Staffel jetzt schon sehr gut gefallen, aus einem Grund, oder? Oder aus mehreren Gründen natürlich, aber was hat dir jetzt an der dritten Staffel so gut gefallen?
Nee, mir haben alle Staffeln gefallen. Ich glaube, die dritte ist so ein bisschen bei manchen angeeckt, andere fanden sie sehr gut. Also ich fand's gut, ich fand's ein bisschen schade, dass so eine Dynamik zwischen den beiden, also zwischen Otis und Maeve, die ja angefangen hatten mit diesem Format eben, mit dieser Sexberatung, sag ich mal so, dass die überhaupt keine Connection gefühlt hatten, die komplette Staffel über. Das fand ich so ein bisschen schade, aber gleichzeitig haben andere, also Ruby zum Beispiel ist ja eine, die war total oberflächlich und nur aufs Aussehen und angeblich sehr selbstbewusst von außen wirkend. Da konnte man auf jeden Fall in der Staffel total hinter die Fassade gucken und hat einfach gesehen, dass sie sich total entwickelt hat und geöffnet hat. Und das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Entwicklung. Genauso wie mein Adam.
ja, das meinte ich.
Adam, ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich wollte jetzt auch nicht nur ihn loben. Aber Adam hat halt, finde ich, der ist einfach für mich so, weiß nicht, ich habe so einen Beschützerinstinkt bei ihm und deswegen fand ich das auch wunderschön, wie der sich entwickelt hat. Gleichzeitig auch teilweise tragisch für ihn, aber für seine Charakterentwicklung kann man einfach nur staunen, fand ich sehr, sehr gut. Und ja, deswegen, also manche Charaktere fand ich so ein bisschen, die haben sich eher nicht negativ entwickelt, aber fand ich jetzt nicht so gut dargestellt. Und auch so manche Beziehungen, wie gesagt, dass die nicht so weitergeführt wurden. Aber alles in allem fand ich wieder wirklich sehr gut, muss ich sagen.
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich fand auch, ich muss sagen, ich finde die Grundhandlung der Geschichte, nämlich das, ja, oder was heißt der Geschichte, sondern der Schule, ne? Also es gibt ja eine neue Schulleiterin. Genau, und ich finde, das ist so ein Trick, den sie sich da, weiß nicht, fast abgeschaut haben von Harry Potter, ne, mit Dolores Umbridge, das ist so ein bisschen ähnlich.
Stimmt, ja.
Ne, dass man so eine super strenge Schulleiterin hat, die auf einmal so einen neuen Regelkodex einführt. Ja. Das fand ich ein bisschen gewollt, diese Grundhandlung.
Ja, schon, aber auf die andere Art fand ich dadurch gut, dadurch kamen wieder Probleme auf, die halt manche wirklich in der Schule haben.
Ja, total. Aber ich finde halt, da hätte man sich ein bisschen was Subtileres einfallen lassen können als sowas, weil das war schon relativ unrealistisch, dass sowas in der Form passieren würde. Und naja, aber diese ganze Serie spielt ja wie in so einer Wunder-Traumwelt irgendwie, hat man das Gefühl. Ne? Allein dieses Wetter, ne, es ist ja eine britische Serie, aber es sieht alles aus wie in Amerika, es ist ein bisschen Highschool-Feeling und wie gesagt, allein dieses Wetter, ne? Es ist super schönes Wetter, immer eine super schöne Location, da in Wales, glaube ich, wo das dreht. Und allein deswegen ist es so ein bisschen in so einer eigenen Welt, wie das Ganze da stattfindet. Und sowas ist das, finde ich, auch erlaubt, aber trotzdem hätte ich mir da ein bisschen was Subtileres gewünscht, aber es erzeugt eben bei gewissen Charakteren etwas. Ich würde sagen, die Geschichte von Otis fand ich am Anfang richtig kacke mit dieser, wie hieß sie, diese schöne Ruby. Ne?
Ja.
Ruby.
Ja, das fand ich eigentlich ganz cool, weil eben daraus sie sich so total verändert hat. Klar, ob das realistisch ist, ist mal die andere Frage, aber ich fand es dann eher schade, wie dann die Beziehung so abrupt quasi wieder beendet wurde.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen einen überraschenderen Ausgang gewünscht, weil die Twists and Turns, die diese ganze Geschichte ja hatte, die waren dann eigentlich irgendwie spannender als das Ende des Ganzen und das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, gerade Eric, auch wieder Nkuti Gatwa, dieser Schauspieler, ist ein absoluter Star. Ne, der wird auf jeden Fall große Rollen bekommen und bestimmt groß rauskommen.
Ich mag nur seine Rolle nicht mehr. Bei dem Adam, das Herz gebrochen.
Ja, aber das finde ich halt sehr interessant, wie es da weiterging eigentlich. Weil das war ja eigentlich ein Dream Couple, aber die Probleme waren eigentlich wieder sehr schnell da und
ich hab's
eigentlich auch realistisch.
Ich wollte gerade sagen, ich verstehe es sogar, aber ich fand die Art und Weise einfach recht beschissen.
Was ich noch gut fand, ist, dass sie die Mutter noch weiter gut, auf eine gute Art und Weise und auf eine interessante Art und Weise in der Sendung behalten haben mit Gillian Anderson, denn sie ist ja schwanger. Das war ja schon Ende der zweiten Staffel klar. Und ich finde das als Thema, also Schwangerschaft im Alter, wird hier eigentlich sehr gut behandelt und
total.
Eröffnet auch wirklich schöne Schauspielszenen von Gillian Anderson. Finde ich. Und
ja, finde ich.
Also, ist eine interessante Thematik.
Ich finde sie allgemein total toll. Also wirklich schauspielerisch ist sie auch top. Aber irgendwie alle Gefühle. Also ich finde, das sind einfach super SchauspielerInnen alle zusammen und total tolle Charaktere.
Aber halt, und das muss man ja bei allen Coming-of-Age-Sachen sagen, und jetzt bei einer Serie, die jetzt so lange auch Drehzeit oder Drehpause hatte, ist es mittlerweile schon hart, wie alt die Schauspieler teilweise aussehen.
Ja, das ist halt so ein, wie du sagst, ein altes Problem, was man halt echt schwer lösen kann irgendwie.
Naja, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei und sagen weiterhin, Sex Education kann man, sollte man gucken. Und auch die dritte Staffel ist es kein steiler Weg nach unten, sondern es ist ein kontinuierlich hohes Niveau, was die Serie hält. Und wie schon gesagt, es spielt in einer Traumwelt oder in so einer unwirklichen Welt und diese 8 Folgen, die es jetzt wieder sind, die taugen auch ganz gut, um sich abzulenken, weil diese Welt einen eigentlich sehr gut unterhält und in seine eigene Welt entführt, würde ich sagen.
Ja, total.
Sehr gut, dann machen wir noch eine absolute Kurzversion von Vicky und die starken Shows, würde ich sagen.
Ja, aber wir sind da ja gut, wir sind da schnell. Wir haben schon 2 super Shows erfunden.
Wir haben tatsächlich schon sehr gute Shows an den Mann gebracht, vor allem an den Bosch-Mann gebracht. Und
ich frage mich, ob die in Produktion schon sind, beide.
Ja, ich habe da jetzt auch noch nichts gelesen, aber ich glaube, ich habe da letztens eine ganz gute E-Mail bekommen, dass das bald mal angeschoben wird, diese ganze. Es scheint wohl sehr teuer zu sein. Also Boschmann scheint auch sehr viel zu verlangen. Das ist
ja, aber wir verlangen ja dann schon auch recht viel. Also wir verlangen ja auch recht viel.
Ja, das hätte ich dazu erwähnen müssen. Wir sind das Problem. Ja, wir haben extrem hohe Forderungen gestellt. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir gesagt, die Show muss in Japan spielen, was für alle mega beschissen ist. Aber wir haben gesagt, ja.
Aber wir es können, weil wir die Idee haben.
Ja.
Patentiert.
Naja, dann werde ich jetzt mal hier auf Zufall drücken. Also wie gesagt, die Regeln sind klar. Wiki und die starken Shows. Wir werden eine Show entwerfen aufgrund eines random Wikipedia-Artikels. Und dieser Wikipedia-Artikel lautet. So, ich drücke auf Zufall. Okay, so. Jetzt schicke ich dir mal den Wikipedia-Artikel rüber. Und kann dir schon mal sagen, dass wir mal wieder Glück haben. Denn sowas in der Art hatten wir auch noch nicht.
Ah, okay.
So, das müsste jetzt kommen.
Mhm.
Du hast es jetzt erhalten.
Oh, aber Ablage Schifffahrt.
Ja, also wir haben ja einen Wikipedia-Artikel, der heißt Ablage in Klammern Schifffahrt. So.
Aha, ein Lager, also es ist ein Lagerplatz auf dem Schiff für Holz, Getreide, Kohle.
Ja, okay. Absolut notwendig, dass es dafür einen 3-Absatz langen Wikipedia-Artikel dazu gibt. Ja, es ist wirklich eine Ablage.
Da habe ich doch aber sofort springt mir da was in den Kopf.
Oh, los. Was ist Komm. Los?
Welche Familie? Schiff im Fernsehen?
Santiano.
Auch, ja, die können auch Teil davon sein. Santiano
die Kelly Family.
Und die Kelly Family auf einem Schiff.
Ja, also die Kelly Family hat ja zuletzt erst dieses andere Format gehabt mit ihren, also die werden ja ihren Bus umbauen, ne?
Ja.
Weiß nicht, ob man die dazu auch noch bringt, irgendwie das Schiff umzubauen oder.
Ja, die müssen es ja nicht umbauen.
Was machen wir mit dem Schiff?
Ich finde, die müssen halt irgendwas transportieren auf dieser Ablage.
Ja, ich würde sagen, also die Ablage können wir mal ausklammern. Wir können den Raumschiff erstmal nutzen, um unsere Show zu bauen. Also eine Schiff ist ja trotzdem mal etwas Neues im Fernsehen, würde ich sagen. Also eine fahrende Show quasi. Mhm. Was können wir da machen? Die Piratenshow oder was machen wir hier? Mhm. Peng, die Piratenshow? Nee, Arre, die Piratenshow wird es heißen wahrscheinlich bei Sat.1.
Ja, wahrscheinlich. Ah, oh, was könnte man da machen?
Naja, man könnte sowas machen wie angelehnt an Arche Noah, ne? Also so den Mythos von Arche Noah aufgreifen und quasi die 2021er Version von Arche Noah machen. Also so eine, mehr oder weniger so eine Experimentshow. Also wen würde man auf so ein Boot nehmen und dann dieses Boot, wie so ein kleines Kreuzfahrtschiff quasi, dann mal eine Zeit lang mit Kameras beobachten. Also quasi ein Abbild der Gesellschaft, so ein Sozialexperiment.
Ja, das ist gut und halt immer auch, also ähnlich wie beim Sommerhaus, man müsste immer Paare nehmen, weil es muss ja wie beim, also hier, wie mit den Tieren, ne? Das finde ich gut. Und nur, dass das auf dem Schiff, da können sie gar nicht voneinander weg, weil die so krass auf einem Haufen sind.
Genau, aber ich sehe es eher so mit dem Hintergrund, den wir auch vorher bei Unbreakable hatten, ne? Also eher so ein vermeintlich aufklärerischer Input. Ne? Also jetzt nicht ein Trash-Format, sondern eher so, okay, zwei Leute aus der Politik, dann zwei Leute aus der Wirtschaft, zwei Leute aus dem Bereich Unterhaltung. Mhm. So, also dass man so verschiedene Teilbereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens auf ein Schiff nimmt und dann quasi so eine Mini-Gesellschaft entwickelt und die dann wirklich so auch, vielleicht auch so wählen lässt, ne? So eine eigene kleine Gesellschaft aufbauen lässt mit verschiedenen, also eher so ein Vorboyar oder eher so ein Newtopia, ne? Mhm. Also ein Sozialexperiment, was auch über Wochen so Survivor-mäßig, ne? Und derjenige, der rausgewählt wird, der kommt, wird über Bord geworfen oder so, keine Ahnung.
Ja, der muss in so ein kleines Ersatzboot, muss er dann zurückfahren. Ja. Und wer hinten ankommt, der hat gewonnen.
Dann haben wir es doch eigentlich schon. Wir bräuchten nur noch einen Moderator, eine Moderatorin, die Kapitänin natürlich ist des Schiffes.
Ja, ne? Captain Iglo. Nee, wer könnte das sein?
Ich würde mal ins Spiel bringen, weil ich sehe irgendwie Vox. Ich sehe irgendwie Vox als Sender.
Ja,
so.
Passt.
Und ich würde da mal ins Spiel bringen.
Detlef.
Amias. Nee, nicht Detlef. Ich würde Amias Haptu, ne? Von hier Höhle der Löwen. Den würde ich ins Spiel bringen.
Ja,
als
passt.
Captain des Schiffes, der ja auch dafür sorgen wird, dass diese ganzen Rauswahlzeremonien und Abstimmungen, diese demokratischen Abstimmungen dann auch laufen. Mhm. So würde ich das Ganze machen. Also Amias Haptu ist der Captain des Schiffes. Jetzt brauchen wir noch den Sendungstitel. Ich würde irgendein Wortspiel mit
Ja, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, was man da für ein Wortspiel nehmen könnte.
Arche Boar. Arche. Oder vielleicht auch ganz simpel, Arche 2021.
Ja, das wäre, ja, aber mir fällt jetzt kein Wortspiel ein, das nervt mich gerade.
Ja, boah.
Sonst müssen wir es noch nachreichen auf Twitter, wenn uns noch was einfällt.
Loa.
Oder Arche Noah.
Ich würde jetzt mal als Arbeitstitel Arche 2021, würde ich jetzt mal einloggen, weil das ja auch so ein bisschen den aktuellen gesellschaftlichen Status quo so abbildet von 2021. Und das soll ja das Format auch tun.
Ja, finde ich.
Also würde ich jetzt mal das festhalten. Wenn jemand noch einen besseren Vorschlag hat für einen Sendungstitel, den wir diesem Arche-Format geben können, dann sagt Bescheid auf Twitter unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Dir kann man wo folgen bei Twitter oder welchem Handle?
Marsiana. Ihr werdet es sehen, wenn Dennis das postet.
Ja, ich werde es auch verlinken und so weiter in der Beschreibung und dann kann man das auch nochmal alles nachlesen. Oder ihr könnt uns gerne auch bewerten bei Apple Podcasts. Es hat auch wieder eine Person getan und das würde ich jetzt gerne mal kurz verlesen, weil das super nett war. Das wäre frech, wenn ich das nicht tun würde. Twitter zeigte mir den Weg und ich bin ihn gern hierhin gegangen. Wer auf Twitter unter den großen Trash-TV-Hashtags mitliest, kommt an Dennis nicht vorbei. Das ist immer so unangenehm, weil es immer sich nur um mich dreht hier. In den Podcast zu stolpern, war da nur eine logische Konsequenz und ich kann nur sagen, danke. Ich bin total verliebt in die Stimme, bla bla bla, den Humor und die Struktur. Der Podcast ist angenehm erwachsen, fühlt sich aber nicht verstaubt an und die Spiele sind nette kleine Albernheiten. Einfach super.
Das ist aber ja, echt.
Nette kleine Albernheit.
Stern,
oder? Nee, 5 Sterne tatsächlich. Und ihr könnt es genauso machen wie diese Person. Also bewertet mit 5 Sternen, schreibt was Nettes und dann werdet ihr hier gerne wie immer vorgelesen. So, jetzt sage ich aber danke an dich fürs Dabeisein.
Danke dir, wie immer, für die Einladung.
Nicht zu danken, immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich weiterhin alles zum Sommerhaus der Stars. Wir gehen in die große Masked Singer Vorschau und wir schauen The Maid bei Netflix. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also seid nächste Woche dabei. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal das Schiff ablege fertig machen oder wie man das auch immer nennt. Also bis nächste Woche. Tschüss.